Folge 150, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Advantage-Podcasts. Mir gegenüber virtuell sitzt wie immer der liebe Daniel Wolli-Massur. Grüße dich.
Hallo Yannick, ich grüße dich aus dem sonnigen Sardinien. Die erste Woche ist schon um, die zweite Woche folgt noch. Deswegen war es mal wieder terminlich ein kleiner Akt, dass wir uns hier zusammenfinden, aber anlässlich der Ereignisse der letzten Tage war es auf jeden Fall mehr als nötig, dass wir uns hier mal wieder kurz schließen und die neuesten Sachen besprechen. Ist ja sehr, sehr viel passiert in allen Konkurrenzen. Highlights, jede Menge Highlights. Und ja, fange ich direkt mal an. Hast du das Finale gestern gesehen?
Ja, natürlich habe ich habe die letzten beiden Sätze gesehen, weil ich vorher was für mich gemacht habe, aber vorher noch ganz kurz vielleicht die Erklärung. Wir haben ja schon vor 4 Tagen aufgenommen, beziehungsweise versucht aufzunehmen, das hättet ihr sehen sollen, 5 Versuche. Es war einfach mit Internet bei dir in der Urlaubsregion nicht so machbar und ihr hört es vielleicht auch am Mikro. Daniel ist jetzt ganz oldschool übers Handy drin. Heute schlägt sozusagen mal der Inhalt und die Aktualität auch ein bisschen die Audioqualität und wir hoffen, dass ihr das genauso seht und uns das ein bisschen nachsieht. So können wir jetzt nämlich mit einer niedrigeren Rate problemlos aufnehmen und da freue ich mich sehr. Ich habe die letzten beiden Sätze geschaut des Herrenfinals. Tatsächlich ist so, ihr wisst es ja auch, die Advantage-Podcast-Seite auf Instagram verfolgen. Ich bin abgereist nach der Zverev-Niederlage. Die war ja Mittwochabends in der Night Session bis kurz nach 12, Pressekonferenz dann so um 1. Dann habe ich 3 Texte geschrieben, war um 6 Uhr in meinem Airbnb, habe 75 Minuten genappt und bin dann zum Gare d'Est und um 9 Uhr mit dem TGV nach Frankfurt und war um 15 Uhr in der Wohnung meiner Eltern, um mit dir aufzunehmen, was wie gesagt nicht so gut geklappt hat. Danach habe ich mal 3-4 Tage frei gemacht, viele Dinge für mich gemacht und die Stammhörerinnen wissen, dass du auch zum Freimachen gehört bei mir meistens ein Hobby-Tischtennis-Turnier dazu. Das habe ich gestern tagsüber gespielt in Wallau hier in der Nähe. Hab mir schön noch die Adduktoren direkt wehgetan, wie so ein bald 35-Jähriger, der 2 Wochen nicht trainiert hat. Kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen, aber es ist nicht so wichtig wie das Finale. Ich bin dann so zurückgekommen, dass ich war kurz nach den abgewehrten Matchbällen, war ich zu Hause. Und dann hat das natürlich so gefesselt, dass ich dran geblieben bin. Ab wann hast du es gesehen, Wolli?
Ja, ich habe Anfang des 5. erst eingeschalten. Wie gesagt, ich bin ja hier ein bisschen auf Tennispause, ein bisschen im Urlaub und wenn überlegt, ey, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich schon das ganze Finale, diese 5 Stunden oder über 5 Stunden, das ist halt schon brutal. Da geht halt schon der ganze Tag drauf. Aber wir waren dann irgendwie mit dem Essen soweit fertig und dann habe ich gerade mitbekommen, dass Satz Ausgleich war. Weil ich habe so am Rande ein bisschen verfolgt, dachte, als Sinner den 2. geholt hat, okay, ja, keine Chance. Es wird dann wahrscheinlich in 3, maximal 4 Sätzen durchgehen. Und ja, dann habe ich irgendwie über Social Media halt mitbekommen, okay, es geht in 5. komplette Dramatik. Und ich habe gesagt, okay, den Satz muss ich jetzt schauen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Unglaubliches Match. Unfassbare Dramatik, unfassbares Level. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da zuzuschauen und diese, ja, was war das dann, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, der letzte Satz, da nochmal zu investieren und da dran zu bleiben. Also sensationelles Match.
Definitiv. Du hast ja auch das Glück, dass deine Freundin auch Tennis-Fan oder zumindest mal großer Tennis-Sympathisant ist. Da musst du dann bei so einem Spielstand nicht viel Überredungsarbeit leisten, oder? Dass ihr das dann, sie hat ja auch geguckt, ne?
Ja, definitiv. Also da muss ich überhaupt nicht überreden, ganz im Gegenteil. Sie ist absolut drin jetzt im ganzen Tennis-Game. Und ja, irgendwie waren die Sympathien waren auch schon bei uns in der Family für Alcaraz verteilt. Aber ja, deswegen haben wir uns schon ein bisschen gefreut, dass er gewonnen hat. Auch wenn es natürlich ja sportlich, wie schon alle gesagt haben, natürlich irgendwie beide verdient hätten. Das ist ganz klar. Sehr faires Match auch. Aber ja, der Alcaraz gibt mir einfach ein bisschen mehr so vom Typ.
Ja, die Sympathien im Stadion, also man hat es über TV gehört, aber habe ich mir auch sagen lassen, waren ganz klar auch verteilt auf der Seite des Titelverteidigers und erst gegen Ende hin dann auch, ne, wenn die dramatische Seite zum einen kippt Sind die Sympathien dann am Ende dann auch ein bisschen beim Verlierer und am Ende war es dann ein bisschen ausgeglichen, aber die Fansprechchöre und so waren schon ganz klar auf der Seite von Carlos Alcaraz. Kurze lustige Anekdote zu mir. Ich war ja, wie gesagt, auf dem Tischtennisturnier und natürlich verfolgt man das French Open Finale trotzdem als Reporter, als Tennisfan, ne? Das ist einfach eins der vier wichtigsten Spiele des Jahres. Klar, wird euch wahrscheinlich nicht anders gegangen sein, wenn ihr an Pfingsten was gemacht habt. Ihr werdet zumindest immer regelmäßig das Score gecheckt haben und sowas bei mir auch. Mein Turnier ging, ich habe einen Kumpel gecoacht morgens und meine Konkurrenz ging um 13 Uhr los und das French Open Finale ging ja um 15 Uhr los und ich habe mal für die Tischtennis, wir wissen ja, hier sind auch Tischtennisspieler, die zuhören, ich habe eine 1800er TTR-Konkurrenz gespielt, zur Einordnung, das ist sowas wie Verbandsliga und tiefer ungefähr vom Niveau und da bin ich halt so im oberen Mittelfeld dabei, das sind vielleicht 10, 15 Spieler, die besser sind als ich wohl, ja, also habe ich mir so eingeplant, dass ich vielleicht bis 16, 17 Uhr in der Konkurrenz drin bin. Und es war genauso geplant, dass ich dann halt vielleicht die letzten ein, zwei Sätze gucken kann. Dann ist aber Folgendes passiert, Wolli. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ich überstehe die Vorrunde, gewinne die Vorrunde, erste K.O.-Runde. Und da war schon knapp zwei Sätze gespielt dann. Also knapp 2 Stunden rum. Und ich gucke so aufs Scoreboard und dann werde ich ausgerufen. Und dann, Wolli, ohne Scheiß, dann werde ich ausgerufen, Achtelfinale gegen einen 10-Jährigen. Wolli. 10 Jahre alt.
Ja.
Türkische Wurzeln, Papa dabei. Ich kenne den Papa. Papa hat gespielt Oberliga. So, dann denke ich mir schon, mache ich erstmal so, ich komme an den Tisch, ich habe ihn bisher noch nie gesehen, gebe dem kleinen Kind die Hand und habe bis zuletzt hab ans French Open Finale gedacht, auch an so eine Art Center Court gespielt, also direkt an Tisch 9, wo die Tribünen waren, so 30, 40 Zuschauer. Und da ich so, okay, gut, dann habe ich erstmal meine Mathe-Rechnung gemacht. Ich so, okay, wenn der 10-Jährige jetzt hier in der K.O.-Runde steht, in der Konkurrenz Herrenverbandsliga und tiefer, 1800, dann musste er ja schon ziemlich gut sein. So, ja. So, das ist halt im Tischtennis, das ist halt echt krass, dadurch, dass es weniger physisch ist, Wolli. Wenn du halt richtig gut bist, also wenn du die beste U12-Kinder in Deutschland, können halt schon im Herrenbereich, in diesem gehobeneren Amateurbereich echt gut mithalten, ne? Dann war ich in so echt so einem Worst-Case-Szenario gefangen, dass ich eigentlich so erstmal ans Tennis nur gedacht habe. Ich habe mich auch nicht richtig warm gemacht gehabt. Ich hatte eine Stunde Pause seit der Vorrunde. 30, 40 Leute auf der Tribüne. 34-Jähriger, erfahrener Spieler gegen so einen 10-Jährigen. Ich fange an, mich mit dem einzuspielen, Wolli. Der hat mir die Bälle da lang geklatscht. Habe ich direkt gemerkt, okay, gut, der ist richtig krass. Der war keine Ahnung wie groß. Nicht mal 1,50, 1,55 oder so. Der konnte gerade so über den Tisch gucken. Also es hat mir richtig so chinesische Wunderkinder-Vibes gegeben. Und
Ja,
der
im
Papa,
Tischtennis kann man keine Lobs spielen, ne?
nee, aber man kann kurze Bälle zum Glück spielen.
Ja, stimmt, ja.
Ende vom Lied war, es war leider ganz klassisch, so wie man das kennt. Ganz strenger Papa, das Kind total ausgeglichen. Ich bin ziemlich bekannt für meine guten Aufschläge und so weiter und viele fressen eigentlich meine Aufschläge, relativ viele Rückschlagfehler. Der Junge hat in 4 Sätzen nur 2 oder 3 Rückschlagfehler gemacht. Das ist herausragend, wie der den Schnitt und so schon gelesen hat. Ich habe den ersten Satz 11-4 verloren. Und das war so richtig, weißt du, das kennst du vielleicht als Profisportler auf einem ganz anderen Level auch, aber du spielst halt, man spielt halt manchmal gegen Außenseiter, ne? Aber du spielst gegen so ein 10-jähriges Kind, der kann so gut sein, wie es will. Es sieht halt total beschissen aus. Und vor 30, 40 Leuten auf der Tribüne bist du halt so abgeschlachtet im ersten Satz. Und dann bin ich zu meinem Kumpel, den ich gecoacht habe, der mich da gecoacht hat. Und wir haben uns beide so angegriffen. Ich so, Digga, ich muss jetzt hier irgendwie mal eine Einstellung zu der ganzen Sache finden, weil ansonsten ist das in 6 Minuten vorbei und dann kann ich wirklich noch das French Open Finale länger gucken, als ich eigentlich wollte. So, dann habe ich das auch noch geschafft. Hab dann taktisch klüger gespielt und hab dann gewonnen, aber auch mit ein bisschen Dusel und Einsatz war noch Verlängerung. Aber das war eine das wollte ich hier im Podcast auch mal sagen. Also Respekt an den Jungen. Ich habe mich jetzt auch informiert. Also der ist schon natürlich im Kader. Der hat gestern noch eine U11-Konkurrenz gespielt. Und ja, wenn der dabei bleibt, und ich hoffe, der Papa war leider relativ streng mit ihm auch. Das kennt man ja leider in sportartübergreifend. Wenn die Kinder so früh so gut sind, hat das meistens ja auch Gründe, weil die Eltern die gepusht haben, aber es sah leider nicht so gesund aus von dem, was ich beobachten konnte. Aber wenn das so weitergeht und wenn weil der war am Tisch super, also ich habe noch nie gegen ein Kind gespielt in dem Alter, das so gut war. Das war wirklich geisteskrank. Dann habe ich noch eine K.O.-Runde gewonnen, bin ausgeschieden, bin geduscht, heimgedüst und habe dann Sätze 4 und 5 geguckt. Das mal nur ganz kurz für die Tischtennis-Fans unter euch als Anekdote. Ich weiß
Ja,
nicht, ob du
krass.
schon mal in so einer vergleichbaren Situation warst. Im Tennis muss man ja schon physisch stärker sein. Aber hast du mal gegen einen 14-Jährigen oder 13-Jährigen gespielt, der dir Kopfschmerzen bereitet hat? In irgendeinem Jahr?
Nee, also tatsächlich kenne ich die Situation halt höchstens andersrum, dass ich mit
Ah ja,
ja,
okay.
14, 15 dann in der Oberliga bei den Herren gespielt habe. Da natürlich dann immer gegen Ältere, weil ja, die paar 10, 20 in meinem Alter sind dann natürlich auch über ganz Deutschland verteilt. Und wenn man dann halt in seiner Liga spielt bei den Herren, da trifft man die jetzt auch nicht jedes Wochenende. Und ja, deswegen kenne ich das eher aus der anderen Perspektive. Ich war jetzt keine 10 Jahre alt, aber ein paar Jahre später habe ich dann schon den Übergang gemacht zu den Herren. Und ja, war dann natürlich für die Gegner meist ungewohnt, gegen da so einen kleinen Lurcher zu spielen.
Ja, also das war wirklich geisteskrank, auch weil ich komplett unvorbereitet in die Situation rein bin, weil ich mich halt mit Tennis beschäftigt habe und die Vorrunde wirklich gut gespielt hatte und gute Spiele auch geschlagen hatte. Und dann passiert sowas. Also das muss man mental hinkriegen. Ich habe es dann zum Glück hinbekommen, aber es hat nicht viel gefehlt, dass das richtig peinlich hätte werden können. Aber Respekt an den Kleinen auf jeden Fall. Und er war, wie gesagt, keine 13, 14, das passiert im Tischtennis öfter, habe ich hier ja auch schon mal erzählt, er war wirklich 10 oder höchstens 11, also wirklich, wirklich geisteskrank gut. Den Namen werde ich mir auf jeden Fall merken. Wolli, eine Sache habe ich noch, bevor wir wirklich ins Tennis-Ding anstrengen. Du bist ja offiziell im Urlaub, ne? Also du
Ja,
deklarierst das ja als Urlaub, oder?
es geht. Also
Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn man nämlich eure Insta-Stories und Reels verfolgt, Digga, dann ist das ja wirklich ein Bootcamp und kein Urlaub mit deinen Intervallläufen.
ja, schon. Also ich konzentriere mich hier schon sehr aufs Athletische. Ja, es ist für mich auch Urlaub. Eher eine Tennispause bei gutem Wetter, aber ich nutze die Zeit schon, um mich mehr als nur fit zu halten, sondern ich gebe hier täglich richtig Gas und genießt es auch, dass ich mich in den Fitnesseinheiten mal richtig zerstören kann, ohne noch 3, 4 Stunden Tennis am Tag zu haben.
Liebst du das
Und
eigentlich?
ja, auf jeden Fall. Also davon lebe ich ja. Ich trainiere daraufhin auch mal 5,5 Stunden von links nach rechts zu laufen und die Bälle mit 160 in die Ecken zu prügeln. Nee, aber 3 Sätze würden bei mir ja schon reichen. Und ja, ich bin ja schon eher ein physischer Spieler auch und wurde mir irgendwie mit in die Wiege gelegt, dass ich da auch meinen Spaß dran finde. Und man kann sich einfach nochmal mehr fokussieren auf seine Athletikeinheiten, wenn man halt kein Tennis drumherum hat. Und wenn ich dann zurückkomme und wieder Tennis spiele, dann kann ich den Spieß halt umdrehen und kann einfach nur die Athletik ein bisschen begleitend machen und mich voll aufs Tennis konzentrieren. Deswegen, also bin ich sehr, sehr happy mit der aktuellen Situation hier, muss ich sagen.
Also wer Wolli noch nicht folgt auf Instagram, Bad Bounce, und ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen will, das sind schon krasse Videos. Und dachte ich mir so, okay, das ist auch ein Urlaub. War der eigentlich relativ lange geplant oder habt ihr den jetzt kurzfristig reingesneakt? Bist du jemand,
Ja.
der sowas echt extrem lange plant oder geht das gar nicht aufgrund deines Lebensstils?
Ja, also ich habe den Urlaub gar nicht geplant. Es ist eher so, dass die Familie meiner Freundin hier seit 15 Jahren um die Zeit hinkommt und ich die letzten 7 Jahre der Beziehung immer ausgesetzt habe, den Urlaub, weil ich da dann irgendwie Wimbledon Quali gespielt habe oder Stuttgart gespielt habe die
Genau,
letzten
letztes Jahr
Jahre.
hast du
Und
Stuttgart gespielt gegen Herbert, ne? Erinnere mich.
genau, oder das Rasenturnier auf Mallorca die vergangenen Jahre. Und dadurch, dass ich jetzt in meinem Ranking abgefallen bin und eigentlich Woche für Woche Future spielen kann oder muss, habe ich mir jetzt einfach mal den Luxus erlaubt, jetzt auch im Sommer mal eine Pause zu machen, weil ich jetzt halt quasi nicht den Turnierplan so vorgelegt bekomme, dass ich sage, ja, das Turnier würde ich jetzt gerne unbedingt mitnehmen. Und ja, aus dem Grund hat es sich einfach so aus dem Ranking bedingt so ein bisschen ergeben, dass ich mir jetzt die Zeit nehmen konnte, weil mir läuft jetzt nichts weg. Die Future sind jede Woche gleich, die kann ich jede Woche spielen und ja, habe mich dann dazu entschieden, das mal auszunutzen und hier mitzufahren. Deswegen, also ich habe das überhaupt nicht geplant oder gebucht, sondern ich habe mich einfach angeschlossen.
Verstehe.
Von mir aus jetzt hätte ich jetzt das wahrscheinlich auch nicht weder langfristig noch kurzfristig so geplant. Aber habe einfach abgewogen und die Möglichkeit dann schon genutzt, das mal zu machen. Und ja, fühlt sich schon extrem cool an, mal wirklich länger ein bisschen frei zu haben, weil wenn du 3, 4 Tage nur unterwegs bist, mal rauskommst, die 3, 4 Tage sind einfach immer komplett durchgeplant, von morgens bis abends, du schaust dir was an, dann besuchst du den, dann gehst du da essen. Und wenn du jetzt wirklich mal 12 bis 14 Tage Zeit hast, da kannst du wirklich mal ein bisschen in den Tag hineinleben. Und das habe ich in der Form ja noch nicht wirklich erlebt. Und klammer mich so ein bisschen, wie gesagt, an meine Fitness- und Athletikstruktur am Tag. Aber danach ist sehr viel Freizeit und Erholung, aber halt immer aktiv. Also ich lag, glaube ich, jetzt netto in der ersten Woche vielleicht 60 Minuten am Strand. Und sonst war ich nur unterwegs, habe Paddel gespielt, war Surfen und Schwimmen und Fahrradfahren. Also ja, das taugt mir schon sehr.
Aber Erholung ist halt auch wirklich wichtig. Ich merke das jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ich bin Freitag vom Turnier angereist, Mittwoch in der zweiten Woche abgereist, also knapp 2 Wochen, 12 oder 13 Arbeitstage. Am Stück mit 15, 16 Stunden, teilweise mehr, teilweise ein bisschen weniger, teilweise in die Nacht rein, ungesünder, teilweise nicht. Ich habe jetzt wirklich 3,5 Tage straight Pause gemacht, nichts geschrieben, nichts veröffentlicht, nichts, irgendwas mit der Selbstständigkeit zu tun hatte, getan. Und der Kopf ist viel freier, Wolli. Und das sind nur 3,5 mickrige Tage. Das
Ja.
ist, unterschätzt man in der Selbstständigkeit teilweise. Also ich mache es leider sehr wenig länger oft, manchmal auch gezwungenermaßen, weil dann die nächsten Sachen, ich meine, Wimbledon steht jetzt auch vor der Tür, die deutschen Turniere stehen vor der Tür, da muss ich eigentlich auch immer einen Tag vor Ort sein, um schon Sachen einzusammeln, einfach präsent zu sein, aber eigentlich muss man sich die Zeit nehmen, deswegen schön für dich, Situation, egal wie die Situation aussieht, dass du es gemacht hast. Du hast ja davor noch Heilbronn gespielt, Quali, Challenger, nicht Future, ein Spiel
Ja,
gewonnen
genau.
gegen den
Ja.
Polen, der 300 irgendwas stand, sehr
Ja.
knapp gewonnen. Und dann gegen Marco Toppo verloren in 2 engen Sätzen. Im zweiten nochmal Break zurück aufgeholt, eine Phase gehabt. Ich habe es natürlich wieder gesehen, deswegen kann ich gut berichten. Eine Phase gehabt, in der du auch das Momentum auf deiner Seite hattest und so 10% besser warst, wo du dieses Break auch aufgeholt hast und dann im Tiebreak ganz knapp verloren. Ich habe gar nicht verfolgt, wie weit dann Marco gekommen ist und wer das Turnier gewonnen hat. Hast du es auf dem Schirm?
Also Marco hat Halbfinale
Ah,
gespielt,
krass, ja, okay.
aber das Turnier habe ich dann auch weiter nicht verfolgt. Du bekommst ja immer die E-Mails, auch wenn du manchmal schon ausgeschieden bist, bekommst du immer ja die neuesten Updates vom Supervisor per E-Mail geschickt. Und ich habe jeden Tag 3, 4 E-Mails bekommen mit der Info: Matches, they start not before 12, not before 2, not before 4,
Regen,
immer
ja.
weil es geregnet hat. Und ich dachte mir so, wir haben jeden Tag 27 Grad und Sonne. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, ich könnte eh nicht trainieren, gefühlt. Ja, aber da dann im Urlaub quasi immer die Benachrichtigung zu bekommen, dass Regen ist, ja, macht auch was mit einem.
Aber du hast ja tatsächlich, das kann man ja auch mal als Insight geben, echt noch überlegt, ob du bleibst oder nicht, ne? Du bist wie gesagt in der zweiten Quali-Runde raus und ihr kennt das natürlich als Tennisfans, dann gibt es ja dann auch noch Lucky Loser und eine Liste und so weiter, für wenn Spieler rausziehen, verletzungsbedingt. Du warst dann 3 oder 4 raus und hast halt überlegt, reise ich schon abends ab oder warte ich noch den Montag, um zu gucken, ob sich was ergibt, aber das hat dann keinen Sinn gemacht, ne?
Ja, ich wusste dann, dass ich vierter Lucky Loser bin und die Chance, dass 4 Lucky Loser reinkommen, die ist vielleicht ja bei unter 1%, würde ich sagen. Und dann bin ich noch mal das ganze Hauptfeld durch und alle Spieler, die ich schon gesehen habe, habe ich quasi mental abgehakt und hatte dann noch ein, zwei Spieler, die ich noch nicht gesehen hatte, habe denen noch mal eine Nachricht geschrieben, ob die da sind, ob die bereit sind zu spielen. Das haben die alle bestätigt.
Ja,
Dann
geil.
bin ich noch mal die Lucky Loser, die vor mir sind, durchgegangen, habe gefragt, ob die da bleiben. Und das wäre noch ein Tag gewesen. Und die haben alle gesagt, sie bleiben da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt am Abend schon. Ich warte nicht morgen ab. Und dann war ich am nächsten Morgen schon quasi 12 Stunden, nachdem ich die Anlage verlassen habe, war ich dann, glaube ich, schon auf Sardinien. Und am Ende ist auch kein Lucky Loser oder ein Lucky Loser reingekommen. Und genau, war einfach eine Abwägung. Und die Chance war einfach sehr, sehr gering. Aber Ich bin natürlich auch so ein gewissenhafter Typ und ich muss mich da dann einfach nochmal ja, doppelt versichern, weil ich möchte dann irgendwie auch nicht irgendwie schon abgereist sein und dann doch eingekommen bei einem Turnier, was in Deutschland um die Ecke ist. Das hätte ich nicht so gut mit mir vereinbaren können.
Aber das ist doch völlig normal auch, dass du das machst. Das ist ja nur professionell. Also ich hätte eher mit dir geschimpft, wenn du das nicht gemacht hast. Also du musst es, es hat sich jetzt so angefühlt, als würdest du es rechtfertigen. Aber das ist doch völlig normal als Tennisprofi, oder?
Ja, nee, normal würde ich auch bei ja, 0,01% Chance da bleiben noch
Ah,
einen Tag.
okay. Du bist eher
Bei
der,
denen
eher
verlierst
der.
du nicht.
Ja, verstehe.
Aber jetzt vor dem Hintergrund, dass ich halt wirklich ja das erste Mal in Sommerurlaub konnte, habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich noch mal, wie die Chancen wirklich stehen. Und dann waren sie halt wirklich sehr gering. Habe ich gesagt, okay, diesmal werde ich meine Koffer packen und schon mal abdüsen.
Ist es eigentlich
Hab's nicht bereut.
bei Challenger-Turnieren, bei Future-Challenger-Turnieren und auch bei kleineren ATP-Turnieren so, dass die Lucky-Loser-Liste, dass die alle warten? Oder gibt es auch welche, die so ungeduldig sind, die dann, wenn sie verlieren, schon abreisen? Also, dass man so auf Position 2, 3, 4, 5 nachrückt, weil ein Lucky-Loser nicht da ist? Ist das was, was regelmäßig vorkommt? Weil da kenne ich mich gar nicht aus.
Ja, ich würde sagen, es ist eher selten. Die ersten beiden Lucky Loser, die ja wirklich schon eine realistische Chance haben, reinzukommen, die bleiben schon immer da, weil jetzt bei den Challengern die erste Runde eigentlich auch bis maximal 2 Tage nach Quali-Start gespielt wird. Es ist ja jetzt nicht so, dass wie bei den Grand Slams, dass dann eine halbe Woche vergeht, bis dann die letzte Hauptfeldpartie auf den
Voll.
Platz gegangen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass jetzt das Preisgeld für die erste Runde beim Challenger auch nicht so hoch ist, dass da jeder auf Teufel komm raus bis zum bitteren Ende bleibt. Aber dass jemand, der in der ersten Quali-Runde schon verloren hat, reinkommt, das ist extrem selten, aber ist auch schon vorgekommen.
Verstehe. Ja, gut. Danke mal dafür die Erklärung. Ist für dich schon klar eigentlich, wie es weitergeht nach dem Urlaub?
Ja, genau. Also nach dem Urlaub werde ich 1,5 Wochen trainieren. Dann haben wir im Anschluss das Halbfinale in der Liga in Österreich mit Salzburg. Und dann spiele ich ein 25er ITF in Marburg in Deutschland. Im Anschluss werde ich versuchen, das beim großen Challenger in Braunschweig in die Quali zu kommen. Und dann fängt auch schon die Bundesliga mit Berlin für mich an.
Dir fliegt noch ein Halbfinale raus, ne? Challenger demnächst.
Ja, im Juli. Es war letztes Jahr in Karlsruhe,
Genau, ich habe
genau.
nämlich die Woche mal dein letztes Jahr nochmal begutachtet. Da habe ich mich
Ja.
natürlich an Karlsruhe erinnert, das krasse Halbfinale auch. Aber
Ja.
danach ist doch eigentlich so, dass du nicht mehr so viele Punkte zu verteidigen hast, weil momentan war es ja so, zum Beispiel, du hast dieses Future-Halbfinale gespielt mit guten Leistungen in Italien. Und hast in der Woche halt trotzdem Minus gemacht, weil aus dem letzten Jahr ein Challenger-Event rausgefallen ist. Also, was ich eigentlich sagen will, die zweite Jahreshälfte, wenn du dann wieder bei Future, tendenziell eher erstmal Future spielen musst, kannst du trotzdem wieder ein paar Punkte dazu gewinnen, wenn du da ins Halbfinale, Finale kommst, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du Halbfinale beim Future spielst, beim 25er, ist das ja schon gleichzusetzen mit einer Runde oder sogar ein bisschen mehr beim Challenger. Also da kann man auf jeden Fall Plätze gut machen. Und mir fällt, wie du schon gesagt hast, also in der zweiten Jahreshälfte schon noch ein paar Punkte raus. Aber ich bin jetzt auf Position 450 und ja, so viel kann das dann
Ja,
auch nicht sein, was dann doch irgendwie rausfällt. Also das sind jetzt keine Punkte, über die ich mir einen Kopf mache. Das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Das Ziel muss sein, einfach konstant gut zu spielen, gute Leistungen zu bringen. Und wenn man dann bei den Futures erfolgreich ist und dann wirklich mal Richtung Halbfinale, Finale oder Sieg geht, dann tut sich auch in der Rangliste schnell was, wenn man das über ein paar Wochen mal bestätigt. Und genau, deswegen mache ich mir da auch wegen dem Halbfinale beim Challenger in Karlsruhe letztes Jahr keinen Kopf. Das sind nochmal 22 Punkte oder so. Aber am Anfang des Jahres, wo ich mein Ranking ja richtig verloren habe, da sind mir ja dann jede Woche 25 und einmal sogar 50 Punkte rausgefallen beim
Ja.
Challenger-Finale. Also die Zeit ist eh vorbei. Jetzt bin ich schon abgefallen, sage ich mal.
Voll. Geht's nur noch nach oben. Das auf
So
jeden Fall.
ungefähr,
Ich
so
wollte es
ungefähr.
aber, also wie gesagt, auch nur für die HörerInnen nochmal erklären, wo du stehst und wie man das macht, weil das ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, wenn man ein gutes Ergebnis einfährt, dass das nicht automatisch dann auch einen Effekt, einen direkten Effekt hat, auf die Weltrangliste. Soweit zu uns, liebe Advantage-HörerInnen. Das ist ja auch immer schön, wenn wir uns da ein bisschen updaten. Ich arbeite ab morgen, den Dienstag, wir nehmen heute an Pfingstmontag auf, 9. Juni, wieder ganz normal. Bin auch in einer investigativen Geschichte dran. Mal gucken, ob das was Gutes wird. Und dann geht's in die Vorbereitung Richtung Wimbledon. Wir kommen zu den French Open. Und bevor wir natürlich die Finals besprechen, müssen wir haben ja auch oft kritisiert oder wir kritisieren hier oft den Status des der deutschen Jugend im Tennis, im Deutschen Tennisbund. Und die haben Volley richtig abgeliefert bei den French Open dieses Jahr. Also wirklich geisteskrank, ja. Also zum Beispiel im Einzel haben alle sieben die erste Runde überstanden, ja, was auch schon mal krass ist. Die Mädels Eva Bennemann und Sonja Zennikova haben einfach im Juniorinnen-Doppel gewonnen. Haben sich im Finale mit 4 zu 6, 6 zu 4 und im Match-Tiebreak dann 10 zu 8, also auch nervenstark, gegen natürlich ein tschechisches Geschwisterpaar. Also nicht, dass das natürlich Geschwisterpaar, aber natürlich Tschechinnen. Wir wissen, wie gut die und wie quantitativ und qualitativ gut die im Tennis sind. Alena und Jana Kovačková durchgesetzt. Und im zweiten Satz habe ich hier nochmal nachgelesen, schon 0 zu 4 hinten gelegen. Also wahnsinnige Energieleistung. Und das wäre die Juniorinnengeschichte dieses Turniers geworden, wenn Wally nicht zwei Jungs gesagt hätten: Ach komm, wir rasieren mal das komplette Feld, setzen uns gegen die Nummer 1 unter anderem durch und gegen mehrere gesetzte Spieler und spielen dann das Finale gegeneinander. Kann man mal so machen, Wally, oder?
Ja, absolut. Also sensationelle Story für die Jungs, natürlich auch für den DTB und alle Beteiligten. Ist ja wirklich lange her. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es mal ein reines Schweizer Duell im Finale bei den Jungs. Das war, meine ich, Stricker gegen Riedi. Die waren jetzt beide an den 100 schon dran. Teilweise schon Top 100.
Stricker hat sich schon wieder verletzt in Heilbronn.
Okay, das habe ich gar nicht.
Der ist weggerutscht bei einem Spiel.
Okay.
Ich kann keine genauen Infos liefern, weil ich es auch nur in so einem Reel gesehen habe. Also ich will nichts Falsches jetzt sagen, aber das sah nicht so gut aus. Ja, aber das nur am Rande.
Ja, der andere, also sein Finalgegner, Leandro Riedi, der war ja auch sehr von Verletzungen geplagt, in der jüngsten Vergangenheit auch, aber ja. Das ist mir nur eingefallen, dass es da auch mal eine Nation gab vor ein paar Jahren, die ein internes Duell quasi im Finale hatten. Und ich habe ja auch mit dem Max Schönhaus Anfang des Jahres Doppel gespielt beim Challenger in Koblenz. Da haben wir eine Wildcard bekommen und habe ihn da ein bisschen kennengelernt. Also ja, super talentierter Spieler, begnadete Hand und einfach auch ein guter Typ. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht da mit ihm. Die Tage vorher ein bisschen zu trainieren, sich aufs Doppel vorzubereiten. Da haben wir erste Runde leider knapp verloren gegen absolute Doppelspezialisten. Aber ja, da habe ich ihn das erste Mal ein bisschen näher kennengelernt, genau.
Genau, der Vollständigkeit halber, wir sprechen natürlich über Max Schönhaus, der im Finale gegen Nils McDonald verloren hat. Und ich kann natürlich deine Geschichte gleich mal noch historisch ein bisschen untermalen, weil ich es rausgesucht habe. Das bislang, also der letzte deutsche Gewinner in Paris war Daniel Elsner, der ja auch Profi war, kennt ihr natürlich noch vom Namen. Das war 1997. Zverev war im Finale 2013, aber, also um dich, um das, was du gesagt hast, auch nochmal zu untermalen, das letzte rein deutsche Grand-Slam-Endspiel bei den Junioren war 1995 bei den US Open. Willst du mal raten? Also ein Spieler ist sehr bekannt, den anderen kennen wahrscheinlich nur Insider. Kein Plan, ne?
Nee, gar keine Ahnung. bringen. Da müsste ich ja auch die Jahrgänge so zurückrechnen.
Ja, 1995 Union bedeutet ja, dass er das dann 96, 97, 98 der Durchbruch bei den Herren geschafft hat. Also es müsste dann entweder Tommy Haas oder Nicolas Kiefer gewesen sein. War tatsächlich Nicolas Kiefer. Und der hat gewonnen gegen Ulrich Jasper Seetzen. Das war das letzte rein deutsche Grand Slam-Finale bei den US Open 1995, also vor
Ja,
genau
aber
30 Jahren.
das musst du mir auch nachsehen. Ich bin Jahrgang 94 und wenn der Durchbruch 97, 98 war, dass ich da noch nicht 4 Stunden Tennis am Tag geschaut habe, ja, musst du mir verzeihen. Ich habe es trotzdem in den Podcast geschafft.
Verzeih dir ja gar nichts. Da muss man sich vorbereiten. Nein, Quatsch. Ja, genau. Also Nicolas Kiefer, der natürlich dann eine tolle Karriere hingelegt hat, Nummer 4 der Welt gewesen. 1999, so, das war das erste Jahr, was ich als Neunjähriger gut verfolgt habe. 1999 auf dem Messegelände in Hannover waren ATP-Finals. Damals noch ATP-Weltmeisterschaft genannt, der besten 8 Spieler. Da hat er unter anderem im Halbfinale Pete Sampras geschlagen. Ja, genau. Das der Vollständigkeit halber. McDonald hat es gewonnen. Tolles Finale. Die haben auf dem dritten Platz gespielt, hinten im Gewächshaus vor toller Kulisse. Und beide, das ist das Krasse, finde ich, beide gehörten vor diesem Turnier, Wolli, nicht zu den besten 20 Spielern der Junioren-Weltrangliste. Und McDonald hat im Turnierverlauf den an 1 gesetzten Spieler auch geschlagen. Andres Santa Marta aus Spanien. Santa Marta Roig aus Spanien. Und Schönhaus hat auch einige Spieler geschlagen, die vor ihm standen auf dem Weg ins Finale. Also ne, im Journalismus sollte man immer vorsichtig sein mit großen Worten, aber eine große Überraschung war das auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also ich bin auch noch mal die Sieger und Finalisten so der letzten Jahre durchgegangen und da findet man halt Namen. Jetzt wo ich sehe, also Stricker gegen Riedi war 2020, das schweizerische Duell. Dann war Luca van Aert gegen Arthur Fils war 2021. Dann hat man Dino Prismic, der auch ein richtig heftiges Potenzial hat. Holger Rune, Sebastian Baez, Popperin, Aliassime. 2015 war Finale Tommy Paul gegen Taylor Fritz. Davor Rublev gegen Jaume Munar. Und davor war Garin gegen Alexander Zverev. Genau, also das sind schon coole Matches gewesen, die sich da abgespielt haben. Und ja, ist natürlich auch für jemanden, der so ein Turnier gewinnt, natürlich eine extreme Bühne. Bei den Junioren geht es ja natürlich auch viel um ja, Marketing, Sponsorenverträge, dann um die Karriere also am Anfang zu finanzieren, einen gewissen Anschub zu geben. Weil es gibt jetzt kein Preisgeld bei den Junioren zu gewinnen oder so, aber es geht dann natürlich erstmal ja, darum, sich ins Rampenlicht zu spielen und mit so einem Titel hat man natürlich direkt überall schon mal ein Stein im Brett. Dann natürlich auch, was die nationale Förderung angeht, seitens des Verbandes, auch für Wildcards und so. Also das hat schon eine immens hohe Bedeutung, so ein Turnier da zu gewinnen. Und ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache für die Karriere, wenn man mal Junioren Grand Slam-Sieger war. In die nächsten Jahre hilft es auf jeden Fall.
Safe. Wir haben hier ja auch mal drüber diskutiert, dass Teilnahmen bei Junior Grand Slams nicht automatisch bedeutet, dass man Profi wird. Und du hast es ja auch mal aus der Perspektive gesagt, dass man dann denkt, boah, man ist jetzt da oben angekommen, aber ist eigentlich noch ein so weiter Weg. Aber ich habe jetzt auch in einem Sportschau-Artikel gelesen, wo Philipp Petschner, der Junioren-Bundestrainer, zu Wort kam. Der musste sich übrigens eine Glatze schneiden lassen. Hast du das mitbekommen?
Ja, ich hab's gesehen, ja.
Das siehst du aber auch, dass die ein gesundes Selbstvertrauen haben. Die haben gesagt, wenn irgendeiner von uns das Ding gewinnt, können wir mit deiner Frisur machen, was du willst. Also die haben auf jeden Fall dran geglaubt. Und dann war es halt vorm Finale, vorm rein deutschen Finale schon klar. Und die haben ihm dann eine Glatze geschnitten. Aber
Und er sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen.
ja, er hat durchgestartet. Er hat ja auch gesagt gegenüber den Journalisten vor Ort. Das war ja dann ein Tag an dem Tag, nachdem ich abgereist bin oder an dem Tag, wo ich abgereist bin. Das heißt, ich war bei der Presserunde nicht mehr dabei. Aber er hat wohl gesagt, dass seine Frau schon gesagt hat, dass er ausziehen kann und so weiter. Also er hat das natürlich mit Humor genommen. Aber ja, Patch kann alles tragen, ne? Aber
Absolut.
was ich eigentlich sagen wollte, die reine Teilnahme sichert noch nicht ab, Profi zu werden. Jetzt hast du ja die Namen von den Finals vorgelesen, dann habt ihr ja schon gehört, was da alles dabei war. Und rein überschlagen, alle vier Slams zusammengenommen, ist es so, dass die Sieger der letzten 10, 15 Jahre zu 65% Profis geworden sind. Also, ihr habt es anhand der Namen gesehen. Es ist auf jeden Fall eine Tendenz erkennbar und wie du es gerade ja super auch nochmal erklärt hast, du kriegst dadurch so einen Push, Sponsoren, finanzielle Stabilität, du wirst gesehen, das ist ein positiver Makel, der an dir klebt für Jahre, auch wenn es mal nicht so läuft, dass du das Potenzial hast. Also die beiden haben jetzt eine Grundlage geschaffen, auch Schönhaus, wenn du mich fragst, ne? Schönhaus war ja auch vor dem Turnier bekannter unter Tennis Insidern als McDonald's, ne? Da siehst du auch, was alles möglich ist. Ich habe auch noch ein bisschen rausgesucht. Die haben ja auch einen unterschiedlichen Weg. Also sie sind beide 17, selbe Alter wie unsere beiden Nachwuchsstars, über die alle momentan reden. Die haben einfach jetzt einen anderen Weg genommen. Schönhaus und McDonald's haben beide gesagt, dass sie bis zum Ende der Saison Junioren spielen wollen und in der Juniorenweltrangliste möglichst weit nach oben kommen wollen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändern wird durch diesen großen Erfolg. Aber sie haben zumindest gesagt, dass sie das bis zum Ende durchziehen wollen und halt noch nicht auf der Challenger- und Future-Ebene starten wollen. Aber es gibt ja auch so eine Regel, Wolli, ich weiß nicht, ob du die auswendig kannst. Ich habe es jetzt vor ein, zwei Tagen gelesen, ich will nichts Falsches sagen. Aber wenn du unter den ersten 10 der Junioren-Weltrangliste bist, kriegst du Wildcards für Challenger. Irgendwie so eine Regel gibt es doch, ne?
Ja, es bezieht sich, glaube ich, einmal, es ändert sich auch alle paar Jahre ein bisschen, aber es ungefähr ist es, glaube ich, so, dass wenn du in den ersten 10 bist, dann gibt es erstmal Wildcards für Future-Turniere und dann kannst du Challenger-Hauptfeld melden. Da gibt es dann zwei Plätze aus dem Hauptfeld,
Ah ja,
die
genau.
reserviert sind für die höchsten Junioren, die melden. Das nennt sich dann Junior Exempt. Und da können die dann, glaube ich, ja auch eine Handvoll Mal pro Jahr oder das nächste Jahr dürfen die dann Challenger Hauptfeld spielen, wenn niemand gemeldet hat, der vor ihnen stand im Jahresendranking. Irgendwie so ist es ja.
Das war nämlich ein Zitat von McDonald jetzt am Rande des Turniers, womit er erklärt hat, warum er noch Junior spielt. Ne? Also das als einer der Vorteile. Der ist übrigens, wie man es ja am Namen auch hört, in Cardiff geboren, in Schwerin aber aufgewachsen und ist früh beim niedersächsischen Tennisverband in Oldenburg gewechselt und dort ausgebildet worden. Und seit einem Dreivierteljahr ist er jetzt in Stockholm an der Good to Great Akademie. Und Schönhaus hat einen ganz anderen Weg gewählt. Der ist früh in die USA gegangen, nach Florida an die bekannte IMG Akademie in Bradenton. Die ist ja in Deutschland bekannt geworden, weil da sind wir wieder bei Tommy Haas. Der ist ganz früh Mitte der 90er als 12-, 13-Jähriger dahin zu Nick Bollettieri, Gott hab ihn selig, vor 2, 3 Jahren verstorben, der ganz bekannte Trainer. Und da war Schönhaus auch. Und die Trainingsgruppe, hat die Sportschau berichtet, hat sich aufgelöst, weil die Trainingspartner den Weg ans College gesucht haben. Und er ist deswegen wieder zurück nach Deutschland und trainiert seitdem bei mir in der Nähe hier in Frankfurt. Also das sind die beiden Wege, die beiden eingeschlagen haben. Und die haben sich jetzt zum ersten Mal aber so richtig ausgezahlt. Und jetzt sind sie natürlich auf dem Radar von uns in Tennis Deutschland. Und für den DTB, für Petschner, für Michael Kohlmann natürlich allen voran und für alle, die sich um den deutschen Nachwuchs bemühen, ist das mal eine richtig positive Sache, weil die haben auch ja ab und zu mal auf den Deckel bekommen, ne? Das gibt bestimmt einen Push.
Ja, definitiv. Also ich finde es, so wie ich es beobachten kann, aus meiner Perspektive auch echt gut, wie die es insgesamt als Team lösen. Ich sehe die Jungs seit Jahren immer wieder als Trainingspartner, auch bei großen Turnieren, beispielsweise am Hamburger Roten Baum waren sie immer die ganze Woche da, haben sich immer wieder angeboten, nicht nur für die deutschen Spieler, sondern natürlich dann auch für die absoluten Topspieler, die dann dort vor Ort waren. Also die haben das schon echt ziemlich gut gemacht und freut mich einfach für alle Beteiligten. Ja, da so ein Riesenerfolg mit zwei in dem Finale. Da weiß man ja gar nicht, wie man es jetzt mehr gönnen soll. Ich glaube, am Ende sollte man sich dann irgendwie, ja, zusammen einfach die Hand geben und sagen, geile Woche. Ist natürlich jetzt ein Tick schöner natürlich für Nils, der gewonnen hat, aber insgesamt sollte man es, glaube ich, langfristig einfach als Team, als Gesamtteam angehen, weil mit gemeinsamen Kräften, glaube ich, kann man einfach insgesamt hinten raus dann auch noch mehr erreichen.
Voll. Eurosport hat auch auf Discovery Plus das Match live übertragen, das Finale. Also wer eh das Abo hatte, weil er alle Zugriff auf alle Courts haben wollte, konnte das live gucken, auch mit Kommentar. Und eine große Sache. Die beiden sind ja auch befreundet. Ich weiß jetzt nicht, wie gut, aber auf jeden Fall befreundet und haben sich auch danach umarmt und es gab gar kein böses Blut. Alles total fair, was ja auch nicht komplett selbstverständlich ist in so einer Stresssituation. Deswegen, ich ziehe meinen imaginären Hut und wir werden die beiden natürlich, wie die anderen beiden auch, verfolgen und gucken, dass alle vier Spieler vielleicht mit ihrem individuellen Weg nach oben finden. Und dann haben wir langfristig hier viel mehr zu besprechen in diesem Podcast. Und das ist ja auch aus deutscher Sicht sehr, sehr gut. Wally, bevor wir jetzt wirklich zu den Finals kommen, müssen wir natürlich noch über Alexander Zverev sprechen. Wir haben es schon mal getan, vor 3, 4 Tagen im Ansatz, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen müssen wir natürlich noch einmal das Viertelfinale aus einordnen. Ich weiß aus unseren Erzählungen, dass es für dich gar nicht so eine große Überraschung war, weil du Novak Djokovic ein bisschen besser eingeordnet hast als ich, richtig?
Ja, du bist ja dann auch quasi, weil du immer an Saschas Ergebnisse gebunden bist, dann auch bis ins Viertelfinale gekommen und auch dann, wie du schon gesagt hast, danach abgereist. Aber es ging natürlich um die sich ja geänderten Vorzeichen vor der Partie gegen Djokovic. Für mich kam das aus nicht ganz überraschend, einfach aufgrund der letzten Wochen, die einfach bei beiden Spielern, vor allen Dingen in der Woche vor Paris, als Djokovic Genf gewonnen hat, einfach komplett unterschiedlich gelaufen sind. Sascha, der nach dem Superstart in Australien einfach immer wieder mit ja, kleineren Problemchen mit der Form, mit der Gesundheit, mit der Anreise jetzt von Hamburg nach Paris auch zu kämpfen hatte und nie wieder so richtig in den Rhythmus gekommen ist. Und bei Djokovic war es ja so, dass er über Wochen kein Match gewonnen hat, sich dann von Murray getrennt hat, dann direkt aus dem Stegreif fast Genf gewinnt und
Darüber haben die übrigens auch gewitzelt bei der Verabschiedung von Rafael Nadal, haben die sich ja direkt wiedergesehen in den Katakomben. Und später hat Nadal die Pressekonferenz gegeben und Djokovic ja auch, als er dann aus Genf kam, weil das war ja noch kurz vor seinem ersten Match. Und dann wurde er natürlich auch auf die Zeremonie angesprochen und da hat er gesagt, dass klassischer Andy Murray sich direkt darüber sozusagen mit Eigenironie darüber lustig gemacht hat, dass er direkt das erste Turnier ohne ihn gewonnen hat, nach dem Motto, was er für ein beschissener Trainer sei.
ja, stark, stark, ja. Die Größe haben die einfach da irgendwie drüber zu stehen und da einfach ein bisschen locker drüber zu quatschen. Das sind halt einfach die Sprüche, die du machst. Ja, wenn du dich dann wieder siehst in der Situation, auf jeden Fall. Ja, ist Sascha, finde ich, schon der bessere Spieler. In Australien hat er gegen Djokovic gewonnen. Ich meine, Djokovic musste aufgeben, aber da habe ich ihn einfach in der stärkeren Form gesehen und jetzt vor dem Viertelfinale. Wir wissen alle, was so ein Turniersieg mit dir macht, auch wenn es nur ein 250er war. Es war der 100. Turniersieg von Novak Djokovic, ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Und wenn du einfach mit 4 Siegen im Rücken da anreist, fühlst du dich einfach komplett anders als jemand, der ja München gewonnen hat, aber davor und danach immer wieder seine Form gesucht hat, noch auf Krampf, muss man eigentlich sagen, dann noch ein Turnier mit Hamburg. Ja, reingequetscht hat, um Matches zu gewinnen, um Matches zu bekommen. Und deswegen habe ich da schon vermutet, dass es sehr, sehr schwierig wird. Und ja, als er dann verloren hat, habe ich mir gedacht, dass es mich einfach nicht ganz überrascht, weil so wie die letzten Wochen verlaufen sind, ist einfach extrem entscheidend für die Form, für Selbstvertrauen und dann halt auch für die Leistung. Und deswegen habe ich da Djokovic schon als sehr, sehr starken Gegner gesehen.
Ich habe da tatsächlich ein bisschen einen anderen Ansatz gehabt, aber das ist auch vielleicht ein bisschen geschuldet der Vor-Ort-Eindrücke, die man so sammelt. Aber ich finde, du hast es komplett richtig beschrieben, dass er ja wirklich krampfhaft versucht hat, die Form zu finden, also Sascha jetzt und so weiter, und dann nochmal ein Turnier reingehauen hat und so weiter. Aber Auf der anderen Seite ist Sascha auch jemand, der nicht viel braucht, um positives Momentum zu finden. Das ist ja etwas, was ich ihm auch manchmal ein bisschen negativ ausgelegt habe, dass der Kopf zu schnell nach unten geht, sportlich, aber auch außersportlich betrachtet. Aber die Brust nach vorne und der Kopf nach oben auch sehr, sehr schnell geht, wenn es gut läuft. Und genau das habe ich vor Ort in Paris beobachtet. Also diese 4 Siege auf dem Weg ins Viertelfinale haben ihm schon so ein bisschen wieder dieses klassische Alexander Zverev Selbstverständnis gegeben, von dem er auch zehrt, wo dann wirklich, er ist ja eine Erscheinung, ne, mit 1,98, wenn es läuft, dann ist die Brust raus, sowohl im Training als auch im Alltag, als auch bei den Spielen. Und dann ist er in einem guten Momentum, aus dem ihm nicht so viel rausbringen kann, wenn es gut läuft. Und das ist ja auch die Körpersprache, die ihn schon zu sportlich tollen Erfolgen geführt hat. Das kombiniert mit den physischen Voraussetzungen von Novak Djokovic, der 38 Jahre ist, der bis Genf eine höchstens durchschnittliche Saison gespielt hat, anhand des Maßstabs, den man einfach an dem Grand Slam-Rekordsieger setzen muss. Du hast vollkommen recht, Genf hat ihm einen Push gegeben und so weiter, aber ich lasse Alexander Zverev da nicht wegkommen. Novak Djokovic ist immer noch Favorit gegen jeden Spieler außerhalb der Top 10 zum jetzigen Zeitpunkt bei einem Grand Slam-Turnier, mit allen Komponenten mit einberechnet, aber gegen die absoluten Top-Spieler, und Alexander Zverev gehört dazu, musst du diesen 38-Jährigen alle Komponenten mit eingerechnet bei einem Grand Slam besiegen. Es kann eigentlich nicht sein, dass das dann, wenn es physisch wird, Richtung vierter Satz und so weiter, dass das keinen Unterschied bringt. Und das habe ich einfach von, vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen blenden lassen. Vielleicht ist es auch nicht so intensiv, wie ich das jetzt formuliere, aber ich stehe dazu, weil auch die Narrative meiner Stories, meiner Berichterstattung, waren ja schon auch, wenn man unsere Advantage-Seite verfolgt hat oder wenn man sogar die Artikel gelesen hat, ich verlinke die ja immer. Es machen auch einiges, sehe ich anhand der Link-Klicks, dass ich gesagt habe, eigentlich jetzt ist Zverev Favorit und so weiter und so fort. Und ich rede nur von diesem einen Spiel. Es heißt nicht, dass er die French Open gewonnen hätte. Es war ein brutal schweres Draw. Er hätte Djokovic, Sinner und Alcaraz danach nacheinander schlagen müssen. Wie schwer das ist, hat man jetzt gesehen, was die für ein Level gebracht haben. Das hat er nicht. Da sind die ihm ein bisschen enteilt. Das ist auch gar keine Kritik an Alexander Zverev. Aber rein dieses Viertelfinale hätte er eigentlich gewinnen müssen. Und da lasse ich ihn nicht so leicht vom Haken weg, muss ich sagen, Wally.
Ja, verstehe ich. Man muss es dann natürlich auch in einem Match erstmal zu dem Punkt schaffen, wo es richtig physisch wird. Das ist ihm jetzt in dem Viertelfinale gegen Djokovic meines Erachtens nicht gelungen, wenn die Sätze auch relativ glatt waren. Aber ich finde, ja, die einzigen Spieler, die über Djokovic drüber spielen können aktuell, sind eigentlich für mich Sinner und Alcaraz, die ich immer klar vorne sehe. Die anderen Top-10-Spieler kommt so ein bisschen auf die aktuelle Wochen- oder sogar Tagesform an.
Also du würdest den Kreis noch viel enger schnüren als ich.
Ja, genau. Also mir hat diese Woche Musetti auch unglaublich gut gefallen. Im Halbfinale gegen Alcaraz leider verletzt aufgegeben, aber es ist auch wieder so eine kleine Teilkomponente, die auch ein Alcaraz braucht auf dem Weg zum
Voll.
Titel, dass er vielleicht an einem Tag, wo er sich schwerer tut, dann auch mal der gesündere Spieler ist und das Match einfach durchspielen kann und Musetti somit dann hält. Und genau, also wie gesagt, die aktuelle Form macht halt einfach so viel aus und deswegen kann sich von Woche zu Woche diese Prozentwerte von 50-50 auf 45, 55 oder so, das kann sich halt so leicht verschieben. Dann kommen natürlich noch alle weicheren Faktoren, wie dann so Wetter, Temperatur, wie man geschlafen hat und was noch, weiß ich nicht alles, noch dazu, die dann das auch das Ganze noch mal ein bisschen bewegen. Deswegen ist es eh sehr dynamisch. Aber Djokovic für mich eigentlich immer noch komplett ernst zu nehmen und an seine physische Belastungsgrenze muss ihn halt auch erstmal jemand bringen.
Voll. Ein serbischer Kollege hat rund WhatsApps geschrieben für einen seiner Texte, der Sascha Osmo, der war vor 3 Jahren ja auch schon mal in den Podcast zu Gast, einer, der sehr nah dran ist an Novak Djokovic, und er wollte wissen an seine internationalen Kollegen nach dem Aus gegen Jannik Sinner im Halbfinale, ob Novak Djokovic nochmal gut genug ist, um einen Grand Slam zu gewinnen, und um Antwort gebeten dann für seinen Text. Und ich habe ihm schriftlich veröffentlichungsfähig geantwortet, dass ich glaube, dass er diese Chance nur noch in Wimbledon hat. Bei einem Grand Slam, das physisch nicht mehr, also das physisch nicht so anstrengend ist, in Kombination mit den absolut geilen Qualitäten, die Novak Djokovic auf Rasen immer noch liefern kann. Und habe halt geschrieben, dass Wimbledon noch die einzige Chance ist, falls er Ende des Jahres aufhören sollte, dann nur noch die letzte Chance. Er hat ja in der Pressekonferenz am Freitag, in der Freitagnacht nach der Night Session gesagt, dass es sein könnte, dass das in Paris sein letztes Spiel gewesen sein könnte. Aber wenn er noch weitermachen sollte und sich fit hält und auch vom Kopf her motiviert genug ist, dann würde ich sagen, er hat noch 2 Chancen, also dieses Jahr bei den in Wimbledon und nächstes Jahr in Wimbledon. Auf Hartplatz und auf Sand traue ich ihm das nicht mehr zu. Immer noch herausragende Ergebnisse in der zweiten Woche, aber nicht mehr 7 Matches am Stück.
Ja.
Ja. Das noch zu Djokovic, und inhaltlich zu Sascha möchte ich noch 2 Sachen loswerden. Ich meine, ihr habt das Spiel alle gesehen, ne? Überragender erster Satz, und ich benutze das Wort auch überragend. Frühes Break und dann selbstbewusst das zu Ende gespielt. Djokovic keine Break-Chance gegeben und da auch offensiv gespielt. Die Transition zum Netz hat gestimmt. Sascha hat ja danach erklärt, dass das Wetter von 20 Grad auf 15 Grad getroppt ist und die Sonne untergegangen ist und ihm es deswegen schwerer gefallen ist, durchzukommen, Winner zu schlagen etc. Exakt dasselbe war ja am Freitag zwischen Djokovic und Sinner. Ebenfalls Night Session, selbe Startzeit, selber Verlauf der Temperaturen. Ich habe extra nochmal wie so ein Wetterfrosch die Temperaturen gecheckt. Es waren 16 Grad im zweiten Satz bei Djokovic Sinner. Und Barbara Rittner hat es auf Eurosport schon gesagt, dass sie ihn nicht so leicht wegkommen lässt mit dieser Erklärung. Ja, es ist schwieriger, bei 4, 5 Grad kälter Winner zu schlagen. Aber da kommen wir zum entscheidenden Punkt, den ich in diesem Podcast noch bringen möchte. Wally, Alexander Zverev hat jetzt zum wiederholten Mal gezeigt, dass er nicht flexibel genug ist, sein Spiel so umzustellen, dass er gegen diese Top-3-Jungs, wenn sein A-Game nicht mehr funktioniert, weiter so konkurrenzfähig ist, dass er das gewinnen kann, sowohl vom spielerischen als auch von der mentalen Einstellung her, weil es ist ja so gelaufen. Er hat diese brutal harten Schläge kombiniert mit diesem geilen Aufschlag und der krass guten Physis und Beweglichkeit in Kombination mit 1,98 Meter, auch sportartübergreifend. Wally, fällt mir kein Sportler ein, der die Größe hat und so beweglich ist und so schnell ist. Das ist absolute Weltklasse. Aber dann, wenn er merkt, er kommt mit diesen harten Schlägen und mit dem Aufschlag nicht mehr so durch, weil Djokovic hat halt einfach gemacht, was er seit 20 Jahren macht, als bester Return-Spieler der Welt. Was ist dann? Kann ich dann meinen Kopf oben lassen? Fange ich dann nicht an, mit der Box zu jammern? Spiele ich dann trotzdem weiter offensiv? Suche ich trotzdem weiter den Weg zum Netz? Und das hat er eben halt nicht gemacht, sondern er ist eher wieder in seine Wohlfühlzone rein und hat halt auf diesem hohen Niveau die Bälle reingespielt, sehr hart. Das hat aber gegen Djokovic nicht gereicht. Und so ehrlich muss man sein, es hätte natürlich auch auf 4, 5 Sätze nicht gereicht gegen Sinner und Alcaraz, wenn nur ein herausragender Satz dabei gewesen wäre. Und die Experten hierzulande, Boris Becker und so weiter, haben es ja jetzt alles auch schon erwähnt, die klassische Kritik. Ist das Team, ist der Zverev-Clan noch richtig? Muss man sich nicht vielleicht irgendwann erneuern? Gehört das im Profi-Tennis nicht dazu? Alle Größen dieses Sports, Wallis, haben es irgendwann gemacht. Also Rafa Nadal hat sich irgendwann auch von seinem Onkel gelöst, um gegen Djokovic und Nadal, gegen Djokovic und Federer das nächste Level zu erreichen. Bei Djokovic gehört es zu DNA dazu, dass er sich regelmäßig von seinem Team trennt, neue Leute reinbringt, neue Reize setzt. Und da muss ich sagen, ich habe das immer auch so, ja, irgendwie vernommen, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, auch jetzt unter meinen aktuellen Eindrücken, Orly, ich habe 6 Trainingseinheiten gesehen von Alexander Zverev im Jean Bon Training Center bei den French Open und sehr, sehr viele gute Dinge auch gesehen, ne? Also da mit seinem Clan, mit seinem Team, Papa auf dem Court, Bruder auf dem Court, Fitnesstrainer Jess Green ist ja seit einigen Monaten wieder dabei. Der Physio vom DTB war diesmal dabei, Becker wieder. Mama sitzt draußen, Manager sitzt draußen. Also die kümmern sich um alles und so weiter. Und seine Vorhand ist auch besser geworden. Der trainiert immer 20 Minuten, 25 Minuten in jedem Training Vorhand Cross, Vorhand Cross, Vorhand Cross, Vorhand Cross bis zum, Entschuldigung, aber bis zum Erbrechen. Und dann auch die Kombination Vorhand Cross, Vorhand Longline. Und die haben wir ja auch gesehen, dass die besser geworden ist. Aber unter Stress fliegt sie halt dann eher doch mal wieder ins Aus. Und die Fragen, die ich mir halt stelle und die Kritik werde ich jetzt auch mal ganz klar hier so formulieren, ist, reicht es weiter in diesem Clan, es so zu machen? Weil außer beim Einspielen trainiert er auch nicht groß Volleys. Er trainiert auch keine besonderen Sachen wie Stoppbälle oder irgendwelche Sachen, die nicht zu seinem Spiel dazu gehören. Das ist auch nicht seine DNA und das ist vielleicht auch richtig, dass er die nicht trainiert. Aber braucht es diesen externen Reiz? Und das muss er für sich selbst beantworten. Sagt er, ich bin 28, ich habe alles gewonnen außerhalb der Grand Slams, ich habe genug Geld, ich kann es mit diesem Level in den Top 5 über Jahre noch schaffen, da zu bleiben, gewinne aber vielleicht nur einen Grand Slam, wenn diese Jungs schwächeln. Also er wird sich immer wieder Volley in Situationen bringen, wo er im Viertelfinale, Halbfinale oder sogar vielleicht das Finale erreicht. Aber wird es irgendwann mal die Situation geben, dass Alcaraz und Sinner beide schwächeln und er dann sozusagen diese Chance nutzt? Will er sich darauf verlassen oder will er diesen externen Reiz wirklich setzen und sagen, herzlichen Dank an meine Familie, ihr habt alles für mich gemacht, aber ich muss jetzt nochmal aus der Wohlfühlzone raus und es zumindest probieren. Und die Frage muss er sich jetzt beantworten, weil er kriegt immer, ich bin ja immer dabei, er kriegt immer am Ende eines Grand Slams dieselben Fragen gestellt. Und ich kann das auch von Herzen verstehen, dass das beschissen ist, nach einer großen Niederlage dann von Jannik Schneider und 7-8 Journalisten nach den Gründen befragt zu werden. Aber es kommen halt immer dieselben Antworten und die Antworten sind halt nicht inhaltlicher Natur, sondern manchmal sind die Bälle schuld, manchmal ist der Schläger schuld und manchmal sind die äußeren Bedingungen schuld. Und ja, die äußeren Bedingungen waren ein Element, aber ich lasse das nicht als einziges Element zählen und ich hoffe, dass er im verschlossenen Kämmerchen reflektierter an die Sache rangeht als eine Stunde nach dem Aus beim Grand Slam zum wiederholten Mal, zum 15. Mal. Weil wenn er das nicht tut, dann werden diese bitteren Niederlagen in den nächsten 3 bis 5 Jahren öfter auftauchen als die Chancen, Grand Slams zu gewinnen. Ja.
Das, ja, war ein sehr, fast schon ein gutes Schlusswort. Nein, aber gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, er befindet sich einfach in einer Situation, wo sein Level ein gewisses Niveau erreicht hat und man als externer Beobachter schon das Gefühl hat, wie du eben gesagt hast, dass Alcaraz und Sinner halt irgendwie ein bisschen wegbrechen oder nicht ganz so gut sein dürfen an dem Tag. Also alle anderen schlagen kann, wenn die Form stimmt, das steht, glaube ich, außer Frage. Das hat er oft genug gezeigt. Aber die beiden, die gestern im Finale gespielt haben und die Art und Weise, wie sie es zelebriert haben, die ist aktuell schon noch mal eine Stufe über allen anderen. Und direkt dahinter kommt für mich eigentlich auch Sascha schon und ist dann schon eine interessante Frage, ob er, ich glaube nicht, dass er zufrieden ist, so wie du es gesagt hast, dass er immer in den Top 5 bleibt, weil dafür ist er zu angefressen nach den Niederlagen und ich glaube, dafür will er es zu sehr. Und das muss er, wie du auch schon gesagt hast, ja, analysieren und dann mit sich selbst ausmachen und entscheiden, ob vielleicht ein externer Faktor, der nochmal neue Impulse reinbringt, das verändern kann, dass er sein Level so hoch hebt, dass er an einem guten Tag quasi unabhängig von den anderen beiden da nicht nur mithalten, sondern auch besser sein kann. Und das sehe ich aktuell als schwierig an.
Es ist auch gar keine Schande, wenn du das Level gestern gesehen hast, das Krasse ist ja auch, es gibt ja gar keine Garantie, verstehst du? Also wenn Alexander Zverev jetzt alles umkrempelt, seinen Papa beruflich entlassen würde, ja, sich von seiner Familie löst, weil das Ding ist, er hatte ja schon so viele krasse Trainer, Lendl, Ferrer, Ferrero, aber halt immer nur, und noch der andere Spanier, der French Open-Sieger von Anfang der 90er Jahren, gerade den
Bugera.
Namen nicht. Ja, Bruguera, danke. Also das ist die Creme de la Creme im Profitennis, was Trainer angeht, ja. Aber halt immer in Kombination mit dem Papa und immer in Kombination mit der Familie. Und die haben es zu so einem krassen Niveau geschafft. Aber ich glaube, er müsste sich davon lösen, ohne aber die Garantie zu haben, dass es funktioniert. Und da musst du erstmal wütend genug sein und sauer genug sein auf dich selbst, und diese negativen Energien aus dem Turnier müssen ja so groß sein, dass du dich gegen diese Wohlfühlzone entscheidest, weil das ist definitiv eine Wohlfühlzone. Es ist alles bis auf alles abgestimmt in dieser Familie. Ja, also das Training ist rum. Ich meine das gar nicht negativ, ja, aber ich will euch nur mal ein Beispiel geben. Das Training ist rum, er sitzt auf der Bank, er sagt zu seinem Papa, er hat Hunger, der Papa ruft raus zur Mama, er hat Hunger, die Mama geht ins Zelt, bestellt ein Steak. So. Keine Ahnung, ob das jetzt bei allen anderen Profispielern auch genauso abläuft. Vielleicht, ja, vielleicht tue ich ihm da jetzt auch nicht gut mit und so weiter, aber vielleicht ein Ticken mehr Selbstständigkeit und mehr raus aus dieser Wohlfühlzone. Aber ich will das gar nicht so zu sehr drauf rumhacken. Ich möchte nur sagen, es gibt keinerlei Garantie dafür, dass selbst wenn er das macht, dass er die anderen beiden schlägt. Aber ohne dass er das macht, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht noch geringer. Ja. Gut. Krasses Thema auf jeden Fall. Aus deutscher Sportsicht drücken wir da natürlich weiter die Daumen. Und es ist, wie gesagt, auch gar keine Schande. Also versteht uns da jetzt Zverev-Fans nicht falsch, aber man muss ja mal drüber reden. Damenfinale Volley habe ich komplett geguckt. Mit einem Kumpel zusammen auf der
Sehr
Couch.
gut.
Auch wirklich toll. Krasses Niveau. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass Arina Sabalenka, also mit dem krassen Niveau muss man ein bisschen einschränken. Sie hat es in der Hand gehabt von der Schlagqualität. Ich meine, Coco Gauff ist ja auch eine absolute Maschine und kann auch sehr, sehr hart und sehr, sehr gut schlagen, aber Sabalenka ist da doch nochmal drüber. Und sie hat es mehr verloren, als dass Coco Gauff es gewonnen hat. Und vor allem hat sie nach der Niederlage in der Pressekonferenz auch aus dem Frust heraus sehr, sehr deutlich gesagt, auch Zitat, Coco Gauff hat es nicht gewonnen, sondern ich habe es verloren, weil ich einfach mein absolut schlechtestes Grand-Slam-Finale gespielt hat. Sie hat gesagt, sie kam mit dem Wind nicht so klar. Sie hat fast 80 Unforced Errors geschlagen. Ja, zumindest über 70, ich habe die Zahl jetzt nicht präsent, aber ich hatte es heute Morgen bei der Vorbereitung gelesen. Sie hat sich danach über die Insta-Story auch entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht gesehen hast beim Scrollen. Sie hat in ihrer Insta-Story dann eine Nachricht so nach unten geschrieben mit weißer Schrift auf Schwarz, auf Englisch drauf, wo sie sich für die Aussagen bei der Pressekonferenz entschuldigt hat, dass sie nichts von dem Erfolg von Coco Gauff wegnehmen wollte. Da kommt jetzt wieder der klassische Jannik-Schneider-Satz. Wissen wir nicht, ob sie es selbst geschrieben hat oder der Agent, aber trotzdem eine gute Geste. Und wir wissen alle, egal ob Amateursportler oder Profisportler wie du, dass es in so einem bitteren Moment, wenn es weh tut, dass man dann vielleicht auch mal was sagt, was man gar nicht so meint oder weiß, dass es nicht richtig ist. Deswegen muss man auch die Chance geben, sich zu entschuldigen. Aber ich möchte einen Punkt mit dir besprechen als Leistungssportler. Ist es nicht so, dass im Profi-Tennis auch, man kann ja nicht immer an seine 100% rankommen, gerade wenn der Druck so hoch ist wie bei einem Grand-Slam-Finale, und dass es da nicht auch eine brutale Qualität ist, wenn die Gegnerin nicht bei 100% ist, das halt einfach auszunutzen?
Du meinst jetzt
Coco
an
Gauff.
ja, genau.
Weil
Natürlich ist
Coco
es
Gauff
eine
hat es ja
Qualität,
geschafft.
weil sie belohnt sich ja auch für eine absolute Top-Sandplatz-Saison. Sie hat ja schon Finale in Madrid und Rom gespielt und jetzt hat sie ja dieses Jahr ihren ersten Titel und damit ja direkt ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Dafür hat sie sich ja belohnt. Also sie hat ja auch schon eine unglaubliche Konstanz und das spricht ja auch irgendwie dafür, dass sie eine Spielerin ist, die ja, die man erstmal schlagen muss. Und speziell, wenn man so ein aggressives und dann irgendwo auch risikobehaftetes Spiel hat wie Sabalenka, ist es natürlich immer gefährlich, gegen eine Gegnerin zu spielen, die, sage ich mal, ihr Level immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau bringt, egal an welchem Tag und egal in welcher Woche, zumindest jetzt in den vergangenen paar. Und das ist natürlich eine Riesenqualität, wenn du das schaffst, vor allen Dingen auf dem Niveau, über das wir hier sprechen, die absolut besten Spielerinnen der Welt. Jetzt nicht irgendwie um Top 200 oder Top 100, sondern absolutes Top-Niveau. Ich kann natürlich aber auch auf der anderen Seite die Frustration von Sabalenka verstehen, weil man kennt es halt, wenn man die aggressiveren, härteren und gefährlicheren Schläge hat, dann fühlt man sich öfters mal als der bessere Spieler oder die bessere Spielerin, weil man irgendwie das Match in der Hand hat, weil man es kontrolliert, weil man halt ja einfach mehr Power auf die Bälle geben kann. Aber am Ende ist natürlich Tennis auch ein Fehlersport. Und wenn du dann so viele leichte Fehler machst und daraufhin dann das Match verlierst, musst du natürlich auch die Gegnerin dann zur Leistung gratulieren, aber die Frustration verstehe ich allemal, weil du hast das Gefühl, die Gegnerin macht eigentlich nicht viel und du verhaust alle Bälle, speziell wenn deine Leistung nach unten abweicht zu anderen Grand Slam-Finals. Ist natürlich dann immer doppelt bitter, weil du das Gefühl hast, ja, du verlierst das Match. Das sagt man auch nicht immer, eher sogar selten. Ja, aber deswegen, also es gibt auf der einen Seite die Qualität von Goff, auf der anderen Seite die verständliche Frustration von Sabalenka, weil auch in den letzten Folgen war sie für uns ja die dominierende Spielerin, und deswegen mit dem Selbstverständnis wird sie halt auch in dieses Match gegangen sein, einfach auch weil sie eine unfassbare Saison gespielt hat und gegen Goff im Finale von Madrid, haben wir auch drüber gesprochen, bisschen andere Bedingungen, aber da halt auch schon gewonnen hat.
Voll. Sehr gut zusammengefasst. Ich meine, im Endeffekt steht sie jetzt halt im Jahr 2025 ohne Grand Slam-Titel da, ne? Das Finale gegen Keys verloren in Australien, jetzt Finale gegen Goff verloren in Paris. Sie hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass hätte Swiatek sich gegen sie durchgesetzt im Halbfinale, hätte Swiatek auch mit der Leistung aus dem Halbfinale im Finale gegen Coco Gauff gewonnen. Das war in diesem Frust, in dieser Frustansprache alles mit drin, unter anderem. Mag auch eine Wahrheit sein, aber wenn wir eben gerade über Zverev geredet haben, ne, kann man ja mal ein bisschen Parallelen ziehen. Wenn wir jetzt sagen, Alcaraz und Sinner sind ein bisschen entlaufen, wir reden ja auch seit Monaten davon, auch wenn Swiatek diese Schwächephase hatte, ist ja schon so ist, dass Swiatek und Sabalenka an 1 und 2 so ein bisschen auch entlaufen sind und Gauff dahinter kommt. Gauff aber wahrscheinlich in puncto Konstanz und Qualität näher dran ist an den beiden als Sascha an Sinner und Alcaraz. Und sie genau das schafft, was wir gerade eingefordert haben oder was ich eingefordert habe, dass wenn was nicht genau stimmt bei diesen anderen beiden, dann ist sie halt da. Und sie hat jetzt ihren zweiten Grand Slam-Titel gewonnen. 23 vor heimischer Kulisse bei den US Open. Und jetzt anderthalb Jahre oder fast ein Dreivierteljahre später die French Open. Und da muss man ihr ein Riesenkompliment machen, weil der Aufschlag und die Vorhand sind einfach nicht so natürlich, nicht so natürliche Waffen. Sie muss hart daran arbeiten, dass die auf einem gewissen Niveau sind. Sie ist physisch halt genauso krass wie Alexander Zverev bei den Herren. Wahnsinnskörper, Wahnsinnseinsatz, Wahnsinnslaufbereitschaft. Die Rückhand ist auch super. Deswegen, da gibt es schon so ein paar Parallelen. Und sie ist halt aber mental ein absolutes Biest. Und das ist nur als Kompliment gemeint. Die ist immer, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen. Ich kann es jetzt nur auf Englisch beschreiben, dieses locked in, weißt du? Sie wirkt immer so in dem Moment, wie kaum ein anderer Spieler bei den Männern und bei den Frauen. Die wirkt immer so drin im Match, teilweise auch ein bisschen so wütend guckend. Aber wenn Coco Gauff diesen wütenden Blick drin hat, dann weißt du, die ist jetzt genau fokussiert. Und das gefällt mir so bei ihr. Und deswegen ziehe ich auch da meinen Hut, das gegen so gute Kontrahentin jetzt zum zweiten Mal geschafft zu haben. Und sie ist ja auch einfach immer noch so brutal jung, dass sie, wenn sie so weitermacht mit der Professionalität Und mit dieser Mentalität und schlechter Tennis spielen wird sie auch nicht, wenn sie weiter hart trainiert, wird sie immer wieder solche Chancen bekommen.
Ja, also sie hat irgendwie ein gutes Gespür für die Lücke, wenn man das so sagen kann. Also wenn sich irgendwie eine Chance auftut für so einen großen Titel, dann ist sie absolut da. Und das passt natürlich auch zu dieser Mentalität, die du gerade beschrieben hast. Das hilft natürlich enorm, da dann im richtigen Moment da zu sein und ja, auch dann halt auszunutzen, wenn so eine risikobereite Spielerin wie Sabalenka halt keinen Top-Tag hat, das vielleicht ein bisschen windig ist, wo sich jemand, der viel Risiko nimmt, auch ein bisschen schwerer tut und ein bisschen flatter spielt. Ja, da dann einfach da zu sein und da dann kein Nervenflattern zu bekommen, und deswegen ist sie absolut verdient ganz oben an der Spitze und da dran, genau.
Und noch eine letzte Parallele zu Alexander Zverev. Ich möchte es auch nicht übertreiben, aber Brad Gilbert war ja der Trainer in ihrer Box bei den US Open 2023, als sie ihr erstes Slam gewonnen hat, ne? Und sie ist ja auch ein komplettes Familienprojekt, ähnlich wie Zverev und wie so viele Spieler. Die Eltern von klein auf sehr, sehr bemüht. Die hat zum Beispiel mit 10 Jahren schon einen professionellen Fitnesstrainer gehabt, der zwischen 10 und 15 diese brutale Arbeit geleistet hat und diesen Standard etabliert hat. Ähnlich wie bei Sascha 5 Jahre später, der dann Jess Green hatte zwischen 16 und 20, der diesen Standard etabliert hat. Aber die Eltern haben Brad Gilbert komplett freie Hand gelassen. Der ist ja mittlerweile auch nicht mehr in dem Team, ne? Das war einfach ein temporäres Element, das geholfen hat, den ersten Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und losgelöst von den Eltern. Das nochmal so auch als ein Element, was ich noch erwähnen wollte. Jo. Genau. Jetzt sind wir angelangt bei dem krassen Finale von gestern am Sonntag. Weißt du, was ich mich gefragt habe, Wally? Würde das Grand Slam-Finale genauso bewertet werden, wenn es 1995 stattgefunden hätte, ohne Social Media? Also mit diesem ganzen Hype.
Ja, ganz anders. Also ein Hype kann sich natürlich extrem anders entwickeln in der heutigen Zeit, weil du viel mehr Reichweite in kurzer Zeit generieren kannst und natürlich auch kurze Bildsequenzen viel schneller irgendwo verbreitet werden können. Bis du vor 30 Jahren irgendwie mal einen kleinen Ausschnitt so zurechtgepackt hast, dass das irgendwie verschickbar und überall schnell abrufbar ist, ja, da hast du einen halben Tag gebraucht. Also, und ist auch nie passiert. Deswegen, also dieser ganze Hype um Events, um solche Gigantenduelle und natürlich dann auch die Sportart an sich, der beschleunigt sich natürlich in der heutigen Zeit enorm.
Voll. Also es ist auf jeden Fall, auch da muss man ja vorsichtig sein als Journalist mit Begriffen. So hat es übrigens auch der Spiegel in seinem Text, formuliert. Aber in diesem Fall darf man es schon benutzen, diese Superlative, ein sensationelles, historisches Weltklasse-Finale gewesen. 5 Stunden 29, das längste Finale bei den French Open, das zweitlängste Finale in der Open Era. Nach Djokovic Nadal 5 Stunden 53 in Melbourne 2012. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Australian Open 2012 Vibes bekommen gestern. Erinnerst du dich vielleicht noch daran? Da ging ja damals auch die Szene um die Welt, als Nadal und Djokovic bei der Pressekonferenz die Stühle gereicht bekommen, weil sie nicht mehr stehen
Ja.
konnten vor Krämpfen. Das war gestern nicht der Fall. Die wirkten beide noch sehr, sehr fit. Alcaraz ist ja auch direkt in die Box gestürmt, gejoggt. Also auch eine unfassbare Fitness. Aber die Qualität halt auch. Ja. Also, ich weiß nicht, kannst du das mal beschreiben? Mir fehlen da ein bisschen die Worte.
Ja, du hast es irgendwann mal mit Videospieltennis verglichen. Also gestern war es war sehr intensiv, es waren auch extrem wenig leichte Fehler, geschenkte Punkte dabei. Ja, deswegen alle Punkte umkämpft, rausgespielt, viele Schläge. Ich hatte aber trotzdem nicht das Gefühl, dass es komplett surreal ist. Das hatte ich teilweise bei den Djokovic-Nadal-Matches schon. Aber natürlich dieses Level mit diesen ganzen Auf und Abs über die lange Zeit aufrecht zu erhalten, ist natürlich unglaublich. Dafür standen sie beide, ja, natürlich physisch auch echt noch richtig gut da. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht ja, hilft da natürlich dieses absolute Adrenalin, was du da dann hast. Du bereitest dich natürlich auch entsprechend auf so ein Match vor. Du führst auch während eines Matches immer wieder Energie zu, dass du es irgendwie überhaupt auch durchhalten kannst. Aber dieses Finale hatte alles. Der Favorit, ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, 2-0 Sätze. Und da denkt man eigentlich, das Ding ist dann durch. Wenn man wahrscheinlich gedacht hätte, der Außenseiter, vermeintlich leichte Außenseiter Alcaraz, für mich zumindest, braucht schon am Anfang ein paar Sätze, die er anschreibt, um da irgendwie im Spiel zu bleiben. Dann kommt er zurück, wehrt Matchbälle ab.
Ganz
Äh,
kurz, nur
ja.
weil die Statistik gerade passt zu dem 2-0. Das war das, der Satzgewinn zum 2-0 war der 31. Satz in Folge bei Grand Slam-Turnieren, den Sinner gewonnen hatte.
Ja, ich habe mich auch grundsätzlich echt mal gefreut, dass es mal wieder ein Grand Slam-Finale ist, wo es richtig brennt. Die letzten Grand Slam-Finals waren ja sehr, sehr
Ja,
eindeutig.
geiler Satz, aber ja.
Waren sehr eindeutig. Ich meine, das letzte Best of Five, also das letzte ja Best of Five Match war von Sascha im Finale gegen Alcaraz im letzten Jahr. Und da waren die letzten beiden Sätze auch sehr eindeutig. Und dann hat Sinner auch ein paar Mal extrem dominiert und ist halt eigentlich so durchgegangen wie am Anfang von diesem Match auch. Und dass Alcaraz dann 0-40 dreht, Sinner zum Match serviert und ist dann auch im
Vor allem
fünften Satz.
die drei Matchbälle, ne, die er da abgewehrt hat. Hast du die Ballwechsel gesehen?
Ja, also ich meine, es waren zwei Ballwechsel und ein Returnfehler bei
Ja, genau.
40-15.
Aber die Länge in den Schlägen, das Risiko, also ich beurteile das jetzt als Risikoschlag. Vielleicht war es für Carlos Alcaraz gar kein Risikoschlag, aber da waren ja zwei, drei Bälle so nah an der Linie dabei, dass eigentlich da nur wenige Zentimeter über diese Dramaturgie entscheiden oder nicht. Also die Ballwechsel waren halt auch absolut krass.
Ja, also vor allen Dingen in dieser Situation. Dann bekommt das Match natürlich im fünften Satz, als Alcaraz dann zum Match serviert, nochmal eine ganz besondere Wendung. Und ich meine, bei 5-6, als Alcaraz aufgeschlagen hat, da gab es auch nochmal ein extrem umkämpftes Spiel, wo, ja, bei Einstand war es, meine ich, wo Alcaraz auf dem Rückhand, nee, auf dem Return von Sinner so mit der Vorhand so grätscht und den Ball lang cross hinten auf die Linie spielt und dann den Punkt noch dreht. Und da war in dem Moment war Sinner richtig am Drücker und hätte sich damit dann wahrscheinlich den Breakball erspielt und dann meines Erachtens auch einen guten Shot gehabt auf das Break. Deswegen, also das war für mich so mit der wichtigste Punkt in diesem fünften Satz, da dann irgendwie drin zu bleiben und im Match-Tiebreak, was auch unglaublich ist, ja, dann spielst du in meiner Liga den Match-Tiebreak, den alle irgendwie hassen. Und da geht es dann halt, spielst du einen Match-Tiebreak um den French
Grand Slam.
Open-Titel. Und das war auch einer der unglaublichsten Match-Tiebreaks, die ich gesehen habe, vom Level her, was Alcaraz. Ich meine, ihm ist da auch viel gelungen, aber ich
Viel,
meine,
viel, viel?
ja,
Junge, der hat Lichter ausgeschossen. Also ich gab eine Situation, ich weiß nicht bei welchem Punkt, der hat ja 7-0 geführt, ne? Da stand es dann 5-6-0. Da wurde Jannik Sinner von der Kamera eingefangen und der stand mit den Händen so in die Hüfte gebeugt, so nach dem Motto so: Digga, was passiert hier? So, weißt du, also, der hat ja jeden Ball getroffen. Es war.
ja, ich fand am Anfang waren schon ein paar Rallyes, wo Sinner dann den Fehler gemacht hat und dann bei 4, 5, 6, 0 sind Alcaraz dann schon ein paar, auch so eine Rückhand-Longline einmal abgerutscht, der dann auch noch klappt, ja.
Und jeden
Aber
Punkt zelebriert auch, weißt du? Also er hat sich richtig gesuhlt in dieser positiven Energie, die dann zu so Synergien geführt haben, dass er dann halt so wegmarschiert ist, ne?
klar, das zieht dich natürlich dann auch emotional so nach oben, das setzt nochmal richtig Energie frei und beim anderen wird jeder Schritt und jeder Ballwechsel nochmal schwerer. Und natürlich dann auch noch so einen Matchball zu spielen. Nee, also ich glaube, wenn du dir das irgendwie malen könntest, würdest du es wahrscheinlich so machen. Ja,
Geil.
unfassbar. Und für alle Beteiligten, für Zuschauer und Tennisfans, ja, war das einfach nur ein Segen, so ein Match zu haben.
Ich weiß nicht, ob das andere Leute bei euch auch so machen da draußen. Was, vielleicht ist das auch nur ein Journalistending. Wenn ich Grand Slam-Finals gucke, klar, ich habe es auf Eurosport hier auf meinem Fernseher angehabt, aber ich habe parallel auch immer noch ein, zwei Streams an von ausländischen Sendern. Und ich habe TNT geschaut. Die haben ja seit diesem Jahr die French Open-Rechte. 600 Millionen auf 10 Jahre auf dem amerikanischen Markt. Und da hat John McEnroe kommentiert unter anderem. Und die haben manchmal halt noch so geile Statistiken, weil du weißt, die Amerikaner, man kennt sie aus NBA, NFL, MLB, Eishockey, NHL, die haben halt einfach ein Faible für Statistiken. Ich weiß nicht, ob es bei Eurosport auch angezeigt wurde, aber ich habe mir den Screenshot hier gemacht, als Alcaraz im Match-Tiebreak seinen ersten Matchball hatte bei 10-3 oder wie viel es auch stand, haben sie eingeblendet die Zeit seit dem letzten Matchball von Jannik Sinner. Und das waren 1 Stunde 43 und 40 Sekunden
Ja.
seit diese drei Matchbälle waren, ja. Also das Match hätte ein Dreiviertelstunden vorher eigentlich zu Ende sein können, slash müssen, sollen. Und sowas gibt's auch nur im Tennis, oder?
Ja, unfassbar. Ja,
Also
sensationell.
ist
Ja.
Wahnsinn. Ja, die Pressekonferenzaussagen erspare ich euch mal. Da waren keine besonderen Sachen dabei. Beide sind ja sehr professionell. Die haben jetzt nicht viele Sachen darüber hinaus gesagt, die sie auf der Siegerpressekonferenz gesagt haben, was man halt so sagen muss und so weiter. Gibt es bei dir noch ein Element zu diesem Finale, das du loswerden möchtest, das dich begeistert hat, das dich beschäftigt?
Komplett zufällig, aber also thematisch echt ein bisschen mehr in Trash-Talk, aber kann Nike nicht ein besseres Outfit rausbringen als grün und blau für den besten Tennisspieler der Welt? Das ist dir gar nicht aufgefallen, oder?
Nee,
Du wirst
ich guck
es
mich
nicht.
gerade, du erwischt mich gerade off guard. Ich bin nicht so ein visueller Mensch. Was hat er denn angehabt? Ich weiß es gerade gar nicht
Ja,
mehr.
das meine ich, das war nicht damit. Deswegen haben wir ja mich hier. Also,
Warte, erzähl mal und ich google parallel.
Sinner, also Alcaraz Outfit cool, wie immer. Und Sinner muss einfach grünes T-Shirt mit einer blauen Kappe und einer blauen Hose
Ah, da habe ich's.
anziehen. Also, weiß ich nicht. Ist eher unten in der Outfit-Rangliste von allen Grand Slam-Finals, die ich irgendwie mal gesehen habe. Aber es ist schön, dass dir sowas gar nicht auffällt. Und man
Nee,
sieht,
ich bin
du
gar nicht.
fokussierst dich rein aufs Sportliche.
Ich fokussiere mich nur auf die Pillen.
Ja, genau. Die da ab
Das
und zu
wird.
im Seitenwechsel mal genommen werden.
Ich wollte dir nämlich nochmal die Chance geben, etwas Schönes zu sagen, bevor ich noch eine Sache sagen möchte. Ich
Dass
habe
es
mit
dir zu
Molly.
physisch war.
Ich habe natürlich gestern mit Molly auch WhatsApps ausgetauscht. Und da habe ich unter anderem geschrieben, ich möchte nicht wieder wie ein Arschloch klingen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Wally, wir scheinen unsere HörerInnen auch zu erziehen, weil wir haben 4 Nachrichten bekommen von HörerInnen, die kamen allerdings alle auf meinen Account. Also vielleicht habe ich sie auch erzogen, ich weiß es nicht. Die haben eher Fragen gestellt, ob ich glauben würde, dass man 5,5 Stunden auf diesem Niveau, ohne Schwäche zu zeigen, sauber spielen könnte. Natürlich stehen diese Aussagen auch unter den Auswirkungen der Dopingsperre von Jannik Sinner. Die ist ja nun mal nicht wegzudiskutieren. Mit Klos de Bol und allem drum und dran, das müssen wir auch nicht nochmal aufwühlen. Das ist auch nicht Sinn der Aussage, die ich jetzt tätigen möchte. Auf der anderen Seite des Netzes haben wir einen Spanier mit Carlos Alcaraz, der, wie ihr ja aus der letzten Folge wisst, auf meine Infusionsfrage geantwortet hat, dass er nur Chinesisch versteht. Das sage ich jetzt auch mal nochmal völlig losgelöst von Carlos Alcaraz, dass ich glaube, dass es in der Historie des Profisports keinen spanischen Athleten gibt, aktiv oder bereits zurückgetreten, der nicht weiß, was eine Infusion ist, historisch gesprochen. Der Skandal 2006 um Fuentes, und da ging es ja um krasse Bluttransfusionen, von denen ich ja nicht mal geredet habe. Ich redete ja von Infusionen mit erlaubten Mitteln, einfach nur über der erhöhten Menge. Aber der Skandal war so groß in der spanischen Gesellschaft auch verankert, dass eigentlich jeder Spanier darüber Bescheid weiß und ein Profisportler, und dann nehme ich dich jetzt auch nochmal ein bisschen mit ins Boot und in die Verantwortung. Durch dich habe ich auch nochmal viel gelernt, sind so selbstreflektiert und so sehr darauf bedacht, dass sie nichts Falsches machen, dass man eigentlich über solche Dinge Bescheid weiß. Das mal nur allgemein gesprochen, vorneweg geschoben. Es gab einige kritische Äußerungen von euch da draußen. Und es gab eine Situation, Wolli, das Video hatte ich dir auch geschickt. Da nimmt in einer Pause auf der Spielerbank Carlos Alcaraz eine Pille, eine Tablette, legt sie auf die Zunge und bevor er sie runterschluckt, guckt er noch zu seiner Box und vergewissert sich, dass auch jetzt das richtige Timing ist. Und wir hatten ja schon so ähnliche Fälle von Novak Djokovic, der Kreatin schreit, der dieses Pulver aus einem Strohhalm, aus einer Fahrradflasche, wie man das aus dem Profiradsport so sieht, so hochzieht und so weiter. Da habe ich 2020 bei den Australian Open im Finale tatsächlich auch eine Frage zugespielt, wo, zugestellt, wo er mich dann ja auch veräppelt hat und gesagt hat, das ist ein magischer Mix meines Frieden und so weiter. So wie Alcaraz mich auch mit seinem Ich verstehe nur Spanisch wahrscheinlich veräppelt hat, selbst wenn er nur 70% der Fragen verstanden hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, natürlich kann das alles Mögliche sein. Du hast zum Beispiel gestern gesagt, es könnte auch Salz gewesen sein. Salz gibt es auch in Tablettenform. Was mich tatsächlich ein bisschen verunsichert hat, ist dieser fragende Blick zur Box, ist jetzt das richtige Timing? Das hast du aber erklärt mit, ja gut, als Profisportler vergewissert man sich einfach, wenn man einen Plan hat, was man wann will nehmen, ob man jetzt, was man wann nehmen möchte, ob man jetzt auf dem richtigen Pfad ist, ne?
Ja, klar. Also ich meine, dafür hast du ja auch ein Team, mit dem du dich absprichst. Und wenn er halt während, wenn er spielt den ganzen Tag Tennis und die Box sagt, weil er wird ja irgendjemand haben, der ihm da hilft. Also, weil dafür haben die ja immer
Safe,
18
ja,
Leute dabei und deswegen hat Djokovic ja auch gesagt, er hat einen Druiden dabei. Und meinte halt jemanden, der ganz genau sich dafür spezialisiert hat, was für ein Getränk mixe ich wann, welche Dosierung, vielleicht vor dem Match, während des Matches, nach dem Match und so. Und wenn er dann halt ein Signal bekommt, weil im Stadion ist laut, zwischen dem Ballwechsel oder so kurz vor der Satzpause, hey, nimm jetzt mal das und das. Und dann schauen die ihn ja meistens an, wenn er da sitzt. Vor allem, wenn sie ihm gesagt haben, schmeiß mal das ein. Und dann, ja, hat er kurz nochmal sich vergewissert, ob er das jetzt einnehmen soll. Also für mich war es relativ normal. Es gibt so viele Nahrungsergänzungsmittel, die sinnvoll sind, auch während eines Matches zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn es halt so lange geht. Und auch natürlich, wenn man viel reindeuten will, kann man sehr viele Fragen stellen. Es kann alles sein, aber es kann auch alles sein, was erlaubt ist und wo er einfach nur sich nochmal vergewissert, dass er es vielleicht auch akustisch nur richtig gehört hat oder dass sie auch sehen, dass er es jetzt nimmt, dass die auch Bescheid wissen. Also wie gesagt, es ist eine absolute Höchstleistung, die du da über Stunden bringen musst. Kommunikation ist da vielleicht auch nicht ganz so leicht in diesem vollen Stadion. Und ja, deswegen ist immer schwierig, in so
Voll,
Bilder
voll.
viel reinzudeuten, auch wenn ich deine Sichtweise irgendwo verstehe, weil es
Ja,
kann,
warte, warte
ja.
mal, weil das Ding ist, also ich möchte nicht, wie gesagt, ich habe ja eingeführt, ich möchte nicht wie ein Arschloch klingen und ich beschuldige auch keinen der beiden Spieler zu irgendwas. Ich möchte nur, ich habe nur praktisch das Setting erstmal gesetzt und die Situation erklärt und dann auch deine Einordnung noch eingefordert, die vollkommen richtig ist und wichtig ist auch. Weil ich möchte auf folgenden Punkt hinaus. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, für die ITIA und für die Dopingjäger der WADA und der ITIA etwas zu unternehmen, allgemein gesprochen, zu kontrollieren, was im Match zu sich genommen wird.
Ja, finde ich einen sinnvollen
Weil,
Ansatz. Ja.
wir wissen das von dem Fall von Fernando Verdasco, völlig losgelöst von dem gestrigen Finale, dass es ein Problem gibt mit ADHS-Medikamenten, die missbraucht werden auf der Tour, für die bessere Konzentration von Ritalin zu etwas unbekannteren Medikamenten. Und wir wissen, dass es mittlerweile moderne synthetische Drogen gibt, die Konzentration, also wir reden zu einem von Konzentrationsdoping als auch von physischen Doping. Und es gibt mittlerweile Mittel, das ist ja historisch bedingt immer so gewesen, dass die Sportler, die mutmaßlich dopen wollten, immer einen Schritt voraus waren gegenüber den Dopingjägern, weil sie den neuesten Scheiß sozusagen haben. Und da gibt es halt Sachen, die sind teilweise nur wenige Stunden nachweisbar. Oder sogar gar nicht nachweisbar oder nur während des Matches nachweisbar und so weiter. Ich habe da noch keinen Ansatz zu, aber ich habe mir in den letzten 24 Stunden überlegt, dass das eigentlich eine super Geschichte wäre, das mal in den Fokus zu setzen. Was wird eigentlich genommen so während des Matches? Und gibt es da Kontrollmöglichkeiten? Muss man da die ITAA nicht vielleicht auch zumindest bei so krassen Matches mit in die Verantwortung nehmen, um das vielleicht mal zu kontrollieren? Weil, also sie gehen ja mit raus. Es gab ja zum Beispiel, das ist auch Teil der Wahrheit, ne? Es gab gestern keine Toilettenpausen, die in die Länge gezogen wurden. Die sind nicht nach jedem Satz raus, unzählige Minuten. Aber wenn sie es gemacht hätten, da ist ja dann auch schon jemand dabei, der das kontrollieren soll. Aber was passiert auf dem Platz? Und das ist mir gestern nochmal bewusst geworden. Vielleicht muss man darüber mal berichten und da genauere Regeln setzen, für den mutmaßlichen Fall, dass es Spieler gibt, die diese Lücke im System ausnutzen. Das ist so ein bisschen das Learning aus der Situation und nicht, dass ich die Spieler beschuldige, weil die Fakten sprechen nun mal für sich. Der Großteil der Tennisfans jubelt jetzt über dieses herausragende Finale. Das tue ich auch. Ich kann diese Leistung weiterhin brutal wertschätzen. Stelle aber einfach mal die Frage in den Raum, ob es, wenn du 1000%ig professionell bist, möglich ist, diese physische Leistung über 5,5 Stunden sauber zu bringen. Ich sehe, ihr wisst das, historisch bedingt, ich sehe immer gerne kurze Schwächephasen, Anzeichen von Schwäche, um ein bisschen Menschlichkeit irgendwie zu sehen. Und das habe ich halt gestern nicht gesehen. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Ja, man könnte ja sagen, also Alcaraz am Anfang und Sinner im dritten und vierten.
Spielerisch oder physisch?
Ja, beides. Also
Okay.
physisch nicht, nein, physisch nicht. Das war ein Niveau die ganze Zeit.
Der Edmund Willison hat mir geschrieben, der sagt so, wenn es kein Match-Tiebreak gegeben hätte, dann hätte es auch sein können, dass die 7,5 Stunden auf dem Niveau weitergespielt hätten.
Ja,
Weißt du, was ich meine? Also hätte
ist
für
jetzt müßig,
ja, ist
weil
hypothetisch.
man hat schon, also hier und da hat man halt schon gesehen, zumindest, dass es sie angestrengt hat, ne? Also
Ja, Gott sei Dank.
ja, natürlich, aber der ein oder andere Ball wurde dann schon auch mal durchgelassen.
Skandal.
Genau, also das hat man schon auch gesehen. Aber es ist halt auch grundsätzlich so, egal, was du dir in dein Getränk mischt, wenn es jetzt nicht offensichtlich irgendwie so ein Tütchen ist, wo jeder eigentlich inzwischen weiß, okay, das ist irgendwie ein Elektrolytpulver, oder wenn du mit einem Dosierlöffel in so einen Shaker was reinhaust, okay, weiß eigentlich jeder, es ist irgendwie ein Eiweißshake oder so. Aber sobald es irgendwie eine kleine Kapsel, eine Tablette oder so wird, dann kommt ja auch immer so ein flapsiger Spruch, ja, was ist denn das für ein Doping oder so? Ja, einfach, ja, das ist einfach irgendwie so. Auch null, null böse gemeint, sondern einfach, keine Ahnung, warum man das so sagt, weil es halt so, weil man es nicht kennt, weil es halt irgendwie direkt so ein bisschen nach irgendwas aussieht. Und klar, wenn er da, der Alcaraz jetzt so eine Tablette nimmt, wo man jetzt nicht eindeutig sehen kann, was es ist, lässt es immer sehr viel Raum für Spekulation. Aber abschließend kann man es natürlich jetzt auch an der Stelle nicht beurteilen.
Das reicht auch zu der Thematik, aber wir wären nicht der Advantage Podcast, wenn wir nicht zumindest mal kritisch hinterfragen würden. Und die Einordnung, die ich geben wollte, habe ich gegeben. Und die Fragestellung, die sich daraus ergibt, ist, sollte man vielleicht diese In-Match Medication nenne ich es jetzt einfach mal. Den Begriff habe ich jetzt mal gerade erfunden. Vielleicht kontrollieren oder muss man das in Zukunft kontrollieren? Natürlich hat das auch was mit Ressourcen zu tun, die man erstmal schaffen muss. Aber das stelle ich jetzt einfach mal so hier in den Raum. Abschließend, Wally, können wir einfach nochmal auch wertschätzend die Zahlen beurteilen. Es war jetzt der fünfte Grand Slam-Titel von Carlos Alcaraz in den jungen Jahren. Sinner hat drei. Djokovic steht bei 24. Haben Sie die Aufholjagd jetzt gestartet?
Also
Das
als,
wäre eine Frage.
ja, also als ich die Zahl jetzt nochmal gesehen habe, dann heute am Morgen mit den 5 Pokalen, es war irgendwie so eine Grafik. Und ja, in dem jungen Alter erscheint es mir dann irgendwie doch wieder möglich, weil ich hätte nie gedacht, dass jemand mal die Zahl von Roger erreicht. Und jetzt ist es eigentlich auch so, dass ich sage, unmöglich, Novak einzuholen. Aber Alcaraz ist halt einfach noch extrem jung. Sinner spielt eigentlich, ja, das Match hat er nicht zubekommen, aber ich finde irgendwie über alles so ein bisschen drüber gerade. Er hat
Das
jetzt
war
halt.
definitiv seine beste Leistung auf Sand, die er je gebracht hat.
Ja, und
Da
dann.
habe ich auch noch nämlich eine Statistik zu, aber sprich erst mal.
Genau, also, wie gesagt, man hat halt auch 2 Hardcourt-Grand-Slams im Jahr, die man holen kann. Wie gesagt, jetzt hat halt Alcaraz noch ein bisschen den Vorteil mit 5 Titeln, aber ja, wenn man sich das Alter anschaut, denkt man, ja, irgendwie könnte es schon hinhauen. Aber ja,
Die sind noch nicht mal in ihrer, die sind noch nicht mal in ihrer Prime.
aber wenn man die Alcaraz-Doku auf Netflix geschaut hat, denkt man sich, ja, weiß nicht, wenn es irgendwie 8 oder 10 werden, am Ende könnte auch gut passen. Ja,
Du meinst,
also
weil er zu viel feiert, oder?
nee, weil er irgendwie so den Anschein erweckt hat, als wenn die ganz Großen wirklich noch echt weit weg sind und das gar nicht unbedingt die Zahlen sind, mit denen er sich dann auch messen möchte, und er halt eher schaut, wie es kommt, und ja, erstmal froh ist, da überhaupt dabei zu sein und das jetzt im Moment lebt und sich da keinen Riesendruck macht, ja.
Das kann ja auch eine Qualität sein, im Moment zu leben. Ich gebe dir mal ein paar Zahlen. Sinner war ja bisher ist eigentlich dumm, wenn man das so bezeichnet, aber Hartplatz-Experte auf dem höchsten Niveau. Alle seine drei Grand-Slam-Titel waren Hartplatz. Australian Open 24 und 25 und die US Open letztes Jahr. Zwei seiner 19 Titel sind auf Sand gewesen, kleinere Titel natürlich. Und bei den French Open war das Halbfinale letztes Jahr das beste Ergebnis. Also definitiv jetzt das beste Sandplatzturnier, Sandplatzergebnis und die Leistung auch seiner Karriere. Und der ist praktisch unbeschadet aus der Dopingsperre rausgekommen. Also die fehlende Matchpraxis war ihm eigentlich gar nicht anzumerken. Ab Rom wieder komplett auf Kurs und die Art und Weise, wie er ja die Gegner vor Alcaraz auch wegpaniert hat, war ja auch sehr, sehr beeindruckend. Alcaraz dagegen hat 11 von 20 Titeln auf Sand gewonnen, darunter jetzt schon zweimal die French Open, drei Titel auf Rasen, zweimal davon Wimbledon, 23 und 24 und sechs auf Hartplätze. Der jüngste Spieler, also US Open 22, der jüngste Spieler, das hat er ja nicht erst gestern erreicht, der jüngste Spieler, der auf allen Untergründen Grand Slams gewonnen hat. Und was auch interessant ist, ist der direkte Vergleich. Da steht jetzt 8 zu 4 für Alcaraz und die letzten vier Duelle gegen alle an Alcaraz, ja. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie zu einem Zeitpunkt des Duells Federer gegen Nadal. Da gab es mal auch eine Saison, da stand Federer Paaren 40 zu 0 gegen alle anderen Konkurrenten und 0 zu 3 gegen Nadal. Und so ähnlich ist es jetzt bei den beiden ja auch. Also seit 24, ich habe es jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber es gibt einen Zeitpunkt, seitdem er nicht mehr verloren hat, außer gegen Alcaraz. Und die letzten vier Duelle hat er gegen Alcaraz verloren. Also da gibt es auch schon Parallelen, wo das Matchup halt einfach für Alcaraz sehr, sehr gut passt. Alcaraz wiederum ist nicht so dominant gegen alle anderen. Ja, das hast du ja auch hier schon in dem Podcast sehr, sehr gut beschrieben, dass er halt nicht so konstant ist und immer mal wieder für einen Ausrutscher gut ist gegen einen Top-100-Spieler. Ja, also sehr, sehr interessante Zahlen auf jeden Fall. Und die sind halt noch weit entfernt alterstechnisch von ihrer Prime, ne? Also wenn jetzt noch die Erfahrung dazu kommt und alles drum und dran.
Ja, wenn du
Boah.
auch überlegst, wie lange ja, Federer dann auch gebraucht hat für seine Karriere, Grand Slam oder was das für ein Meilenstein ist. Und stell dir halt vor, nächstes Jahr im Januar gewinnt Alcaraz Australian Open und dann kann er da einen Haken dran machen. Was er jetzt gefühlt nicht 50-50 ist, aber ja, wenn die beiden gesund bleiben, dann führt erstmal kein Weg an denen vorbei.
Natürlich haben wir auch junge Spieler. Da wissen wir nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Fonseca wird ja sehr gehypt, mehr gehypt zum Beispiel als Mensik, der schon größere Erfolge gefeiert hat. Arthur Fils wird in Frankreich, habe ich jetzt in Paris auch nochmal gemerkt, sehr, sehr, sehr gehypt. Da ist die Frage, er ist ja auch so ein Kraftpaket, ist er körperlich in der Lage, physisch mitzuhalten? Also nicht von der Kraft, sondern von der Physis her, hat sich jetzt auch verletzt gehabt, leider. Und schon sehr viel Kräfte auch gezeigt hat. Also es gibt ein paar Spieler, aber momentan sind die beiden deutlich enteilt.
Hast du eigentlich mitbekommen, dass Mensik einen Challenger gespielt hat letzte Woche als
Nee.
Masters-Gewinner? Gewinner? Nummer
Nee. Wo hat er
19
gespielt?
in Prostějov, ein Hunderter. Aber überraschenderweise erste Runde verloren. Ich habe nur gehört, dass einer seiner Sponsoren von da kommt und ja, dass der jetzt ein
Ah,
Hunderter Challenger auf
verstehe.
Sand vor Wimbledon spielt. Also ja, da war, glaube ich, die Motivationsskala auch nicht prall gefüllt.
Verstehe.
Trotzdem
Das lassen,
Wahnsinn. Ja, ich meine, Nummer 19
lassen wir mal so stehen, ja.
beim Challenger im Draw. Also, das ist schon
Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja.
Das Letzte, was ich heute noch sagen werde, weil ich auch mal einen fetten Dank an dich ausrichte, dass du während deines Urlaubs, egal wie viel Bootcamp es ist oder nicht, dir Zeit nimmst für diese Folge, die aber auch extrem wichtig war im Kontext der Tennissaison. John McEnroe hat gestern bei TNT gesagt, vor dem Match, also nicht unter den Eindrücken des Matches, sondern bereits vor dem Match am Roundtable, dass er glaubt, dass Carlos Alcaraz und Jannik Sinner jetzt in ihrer Prime, wenn sie gut spielen, auch auf Sand besser wären als Rafael Nadal in seiner Prime.
Nee, gehe ich nicht mit. Also, nee. Weiß nicht, der hat da Rekorde, also der hat einen Fußabdruck auf dem Center Court. Da gehe ich jetzt noch nicht mit zwei Titeln bei Alcaraz und einem Halbfinale und einem Finale bei Sinner, reicht mir das nicht, aber ja, grundsätzlich interessante Aussage. Dafür wird er ja auch
Er ist ja
bezahlt da.
für, ich würde gerade sagen, er ist ja für Bold Predictions bekannt.
Ja.
Aber er hat das, wie gesagt, vor den Eindrücken des Finals schon rausgehauen. Das sind wieder so jetzt Epochenvergleiche, die man halt nicht letztlich auflösen kann. Das ist wie LeBron James gegen Michael Jordan oder so weiter. Die haben sich zwar noch kennengelernt, aber halt Nadal war jetzt schon am Ende seiner Karriere.
Ich habe auch
Eigentlich
gerade
bin
überlegt, woher vielleicht da so ein Twist gewesen sein könnte, vielleicht beim Labour Cup, als McEnroe Coach war bei Team World und Rafa für Europa gespielt hat. Vielleicht hat er ihm da mal eine Schulter beim Seitenwechsel gegeben oder so, dass er ihn jetzt hier im Fernsehen irgendwie da so runter bewerten muss. Aber ja,
die
keine Ahnung.
Aussage war gar nicht, ich habe es ja komplett gesehen, also es war so ein 1,5 Minuten Monolog, den ich jetzt runtergebrochen habe. Die Aussage war für seine Verhältnisse sehr respektvoll vorgetragen und er hat schon auch in diesen 1,5 Minuten die Errungenschaften und die Leistung von Nadal gewertschätzt.
Okay.
Aber ja, wir müssen es jetzt auch nicht überbewerten, ich wollte es nur zum Ende mal so eine These reinhauen. Über die könnt ihr ja da draußen auch mal nachdenken und uns vielleicht schreiben, was ihr davon hält. Aber diesmal bitte über Instagram, über die DMs, da antworten wir immer, weil die Folge wird es nicht auf YouTube geben, aufgrund der technisch limitierten Voraussetzungen heute. Nichtsdestotrotz haben wir es sehr, sehr gut gemacht und ich habe ein richtig gutes Gefühl bei dieser Folge. Und nochmal, fetten Dank, dass du dir im Urlaub, Wolli, Zeit genommen hast für diese lange Folge.
Ja, selbstverständlich, weil wie gesagt, auch absolut notwendig. Wir hatten viele Ereignisse, viel zu besprechen. Es hat mir immer wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir und jetzt würde ich mich ganz gerne langsam an den Strand begeben.
Völlig zu Recht. Das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, danke dir auch, Yannick, für deine Zeit. Auch alle, die heute wieder zugehört und eingeschaltet haben. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und bis dahin. Ciao, ciao.